Ich das Thema, Jesus ist anders als die Frommen. Und ich will vorneweg sagen, ich habe nichts gegen Gläubige oder gegen Menschen, die Jesus lieb haben, aber ich habe etwas gegen die Frommen und gegen die möchte ich jetzt wettern, wenn ich darf. Ich meine nur im positiven Sinne. Ich möchte, dass wir nicht so fromm werden, dass wir nicht in das Fahrwasser geraten, der Pharisäer und Schriftgelehrten, der Sadduzäer, die Jesus widerstanden haben. Aber das ist jetzt nur mal als Einleitung. Jesus von Nazareth, er ist hier. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Morgen früh werde ich über das Thema sprechen, Jesus ist Herr über die Dämonen. Viele Leute sagen, es gibt keinen Teufel. Also du musst nur die Leute angucken, die sind manchmal wie die Teufel. Und die werden von ihm regiert und die werden von ihm beherrscht. Und er ist der Fürst dieser Welt. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. So, Jesus ist Herr über die Dämonen. Was heißt das für mich? Was heißt das für uns Christen? Und deshalb das Thema auch morgen früh, also wo Gläubige in der Versammlung sind. So viele Gläubige sind belastet und wissen nicht, dass Jesus der Herr ist, dass ihm die Macht gegeben ist über alle Fürsten, alle Gewalten, alle Mächte in der unsichtbaren Welt. Und wir werden von der unsichtbaren Welt, von der unbewussten Welt geleitet und gelebt. Der Teufel versucht, uns zu manipulieren durch die Medien. Der bedient sich der Medien, der bedient sich der Politik. Der Teufel ist also sehr politisch. Und da werden Gesetze erlassen, die gegen Gott sind. In all den Ländern, jetzt in Europa ganz besonders. Wir merken, wie Europa dämonisiert wird durch alle möglichen Erlasse, Verordnungen, Vorschriften und so weiter. So wie damals schon zu Zeiten der Propheten Daniel und so weiter. Du sollst zu niemand anderen mehr beten, als nur zu dem Kaiser oder zum König. Und so, das geht auch auf die Christenheit. Heutzutage ist der Teufel auf die Menschheit losgelassen. Also Jesus ist Herr über die Dämonen. Dann werde ich am Mittwoch, so Gott will und wir leben, über das Thema sprechen, die sieben anderen Geister. Also wenn dein Herz nicht voll vom Heiligen Geist ist, dann kommen sieben andere Geister. Die sind schlimmer, wie der Geist, der aus dir ausgefahren ist. Und ich möchte dir helfen, einfach zu stehen auf einem festen biblischen Boden, dass du diesen Mächten, Fürsten und Gewalten widerstehen kannst. Dass du sagen kannst, ich lasse mich von diesen Geistern mehr nichts vorschreiben. Aber eine Voraussetzung, dein Haus muss bewohnt werden. Wenn das Haus nicht bewohnt wird, kommen eher mit den sieben anderen Geistern. Und das beginnt klammheimlich und da merkst du gar nicht, da kommt der eine Geist, der andere Geist von der Ecke und du wirst von allen Seiten umlagert und bedrängt. Also, wie wehre ich mich, voll Heiligen Geistes zu werden? Das ist das Thema. Freitag, nächste Woche, ist die Welt bald am Ende. Die ist schon am Ende, schon längst. Du merkst das gar nicht, wie das alles schon abgewirtschaftet ist. Die Erde veraltet. Die Erde wird verbraucht. Die Natur wird verbraucht. Die Umwelt, Katastrophen oder das Klima und so weiter, die Erde veraltet. Und Gott sagt, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Das ist bitter nötig. Also ist die Erde, die Welt schon am Ende, die Politik am Ende, was auch immer. Dann am Samstag, so Gott will und wir leben. Ich sage das immer, so Gott will und wir leben. Also wir können nicht vorher bestimmen. Wir können nicht planen den nächsten Tag. Es kommt manchmal ganz anders, als du denkst. So der Herr will und wir leben. Du solltest auch nur, wenn du mir was versprichst, auch sehr vorsichtig sein. Ja, ich komme. Und dann kommst du doch nicht und die Leute sind enttäuscht. Immer wieder, so der Herr will und wir leben. So, ich sage das auch, so der Herr will und wir leben, denn wir haben unser Leben nicht in der Hand. Das Thema wird sein, lebe aus deiner inneren Überzeugung. An das, was du nicht glaubst, kannst du auch nicht ausleben. Da, wo du nicht überzeugt bist. Deshalb die Überzeugung ist so wichtig. Und überzeug dich, bevor du etwas tust. Vergewissere dich der Dinge. Darüber wollen wir sprechen. Heute will ich über das Thema so Frömmigkeit sprechen. Also ich liebe die Gläubigen. Ich bin für die Gläubigen und ich bin selber ein Gläubiger. Aber ich meide die Frommen. Ich meide die Frommen, die so scheinheilig dastehen wie die Pharisäer und die Schriftgelehrter damals in der Bibel. Und dieses Wochenende habe ich eine ganze Menge heilige Kühe geschlachtet, aber es gibt noch ein paar, die muss ich noch erledigen. Und an dem möchte ich rangehen. Und an den Frommen meine ich nicht die wahren Gläubigen, die Jesus lieben und wiedergeboren sind, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Nein, ich meine die Scheinheiligen, die Namenschristen, die so tun, als ob die Christen heißen und Christen nicht sind. So. Die Religiösen, die immer nur in die Kirche gehen, aber mit Gott und dem Himmel nichts zu tun haben und eigentlich kein Innenleben führen. Wahre Christen haben ein Innenleben. Steine, die haben kein Innenleben. So viele Menschen, viele religiöse Menschen sind wie Steine. Und ja, die sind da, das ist wunderbar, sie haben ihren Platz irgendwo, aber die haben kein Innenleben. Aber so ein Kaktus hat ein Innenleben. Wir möchten mit Gottes Hilfe ein Innenleben entwickeln. Heute versucht Gott einfach uns zu helfen. Und ich, als ich gebetet habe über dieses Thema, Jesus ist anders als die Frommen, da will ich ein Thema aufgreifen, dass so Jesus zuerst einmal darstellen, wie er ist. Gott ist ein Gott der Liebe und hat sich in Jesus manifestiert. Und wie viele ihn annahmen, denen gab er Macht, Autorität, Kinder Gottes zu werden. Und er ist Herr. Herr über Dämonen, das werden wir nächste Woche betrachten oder am Sonntag auch betrachten. Er ist Herr über Krankheiten, er ist Herr über Sorgen, Kummer, Bedrängnisse, Bedrückungen. Viele haben sich in den Netzen der Frommen sich verfangen. Du kommst in der Gemeinde, mir ist das passiert. Ich bin kaum 3 Wochen in eine christliche Gemeinde und dann kommen sie, möchten sie nicht Mitglied bei uns werden. Steht jemand an der Tür und gibt mir einen Zettel, Mitgliedsantrag, und ich soll ausfüllen und einen Mitgliedsantrag werden. Also hier bei uns geht es nicht um Mitgliedsbeiträge und dass wir Mitglieder sammeln. Nein, wir gehören mit Herz und Seele zu Jesus. Und wer zu Jesus gehört, ist ein Glied am Leibe Jesu Christi. Da brauchst du keine Mitgliedskarte. Und was nützt es, wenn du dann hier so eine Mitgliedskarte hast? Ich bin Baptist oder ich bin Methodist oder ich bin Pfingstler oder was weiß ich was. Ich bin Lutheraner, Katholik. Vergiss es. Die Hölle ist voll von diesen Leuten. Wir müssen Glieder am Leib Jesu Christi werden. Das ist so wichtig, dass wir Glieder am Leib Jesu Christi sind. Und das weiß jeder selber, das kann man nicht äußerlich beurteilen. Der ist jetzt ein Christ und der ist nicht ein Christ. Früher, vor 40 Jahren, als ich meinen Dienst antrat für Jesus, dann wusste ich, also wenn der in der U-Bahn oder Straßenbahn eine Schwester mit hohen Knoten war und so aufgebauten Nest da war, dann habe ich gewusst, die geht in eine freie Gemeinde irgendwo, die ist Christin. Aber heute kannst du das nicht mehr beurteilen. Also auch wenn es mal jemand lächelt. Also viele Leute lächeln und sind keine Christen. Und so weiter. Vom Äußeren kannst du nicht mehr unterscheiden, wer ist Christ, wer ist nicht Christ. Man kann noch vielleicht ein Kreuzchen tragen oder eine Etikette tragen, ich bin ein Christ, aber das sagt nicht viel. Prostituierte, die tragen auch ein Kreuz und sind nicht unbedingt Kinder Gottes. Also, viele haben den Namen, dass sie leben, aber sie sind nicht lebendig. Ihnen fehlt das Leben. Ein General von Fiebern, er hat einen Ritt gehabt, also ist doch in der Zeit von so 1800 und 1900, hat einen Ritt gehabt und ist mit seinem Jackett irgendwo hängen geblieben im Gestrüpp. Dann kommt er zu seiner Kompanie und fragt, ist hier jemand Schneider? Und dann steht einer und salutiert und sagt, ich bin ein Schneider. Dann kommst du nachher zu mir auf mein Zimmer und dann sagt er ihm, bitte könntest du mir mein Jackett reparieren? Ich bin hängen geblieben. Dann sagt der General, Entschuldigung, ich heiße Schneider, aber ich bin kein Schneider. Und so sind viele religiös, sie heißen Christen, aber sie sind nicht Christen. Sie sind anständige Leute, sind oft also ganz brav und lieb, aber diese Namenschristen, diese Frommen, von denen ich hier spreche, die haben sich mal irgendwo für Gott entschieden, ja zu Jesus gesagt, aber die sind stehen geblieben. Und man wird so schnell ein Frommer, dass man irgendwo stehen bleibt. Man hat einen Anfang gemacht, einen guten Anfang sogar gemacht, aber man kommt nicht mehr weiter. Man hält sich auch an die Leute auf, man orientiert sich an den Leuten, an dem Vordermann und so weiter. Und manche werden auch dann verführt noch von der Obrigkeit, von den Pastoren, Predigern, Propheten und Lehrern. Hesekiel sagt einmal, der Prophet Hesekiel sagt, ihre Propheten predigen loses Gerede und weissagen ihnen Lügen. Und es ist so wichtig, prüfe, was du hörst. Denn das, was du hörst, das prägt dich. Wenn du so sanftes, weiches Evangelium hörst, nur noch Wohlstand, 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 aber das ist nicht wahr. Wenn du in Jesus bist, geht's dir wohl. Aber das ist ganz was anderes, dieses Wohlsein. Es ist nicht unbedingt, dass der Rubel rollt. Weißt du, und das hat nichts mit Dollar und Euro zu tun. Das hat mit dem Frieden Gottes zu tun. So, sie reden loses Zeug, wonach auch die Ohren jücken. Die falschen Propheten haben den Menschen so viel versprochen. Und wenn ich dir heute anschaue, viele sind gescheitert von den falschen Propheten. Man hat ihnen versprochen, Himmel auf Erden. Aber was sie haben, ist Hölle auf Erden. Warum? Weil Gott ist ganz anders. Gott ist was anders. Jesus ist anders. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Du, der der muss einiges auf sich nehmen. Der muss einiges verkraften. Weißt, man hat ihnen Geld versprochen, du wirst Erfolg haben, du wirst das und das. Man hat ihnen nur das Geld aus der Tasche gezogen. Bring den Zehnten. Ich habe nichts gegen den Zehnten, ich predige auch für den Zehnten. Aber mir geht's nicht um den Zehnten. Bring deinen Zehnten, gib uns den Zehnten und dann fahren sie ab. Ich habe, wenn ich nur an den Benne hin denke, der zieht den Leuten das Geld aus der Tasche. Und es ist in Basel passiert, da gab es einen Skandal, ging durch die Presse. Dann hat er gesagt, bringt und 1000 Euro dann oder 1000 Franken, dann ich werde für euch beten und so weiter. Und was ist passiert? Als der Hausmeister den Saal aufgeräumt hat, hat den ganzen Sack voll Gebetsanliegen und Lasten und Briefe gefunden, alles ausgeleert, das Geld raus und nur noch die Gebetsanliegen, die hat er gar nicht mitgenommen. Verstehst du, was nützt es? Du gibst den Leuten etwas, die versprechen dir etwas, aber du hast nichts davon. Und die Leute wundern sich, mit mir ist nichts passiert, Gott segnet mich nicht. So, lass dir das Geld nicht aus der Tasche ziehen, sondern wisse ganz genau, wenn Gott zu mir redet, dann tue ich's. Und dann gebe ich's. Und dann soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Gott verlangt von uns nichts, sondern er gibt uns zuerst. Gott segnet uns. Und deshalb, bei uns ist es so, wenn wir gesegnet werden, geben wir gerne, da fragen wir nicht viel. Da ist der Zehnte vielleicht nur das Minimale. Wir spenden, wir unterstützen das Reich Gottes, weil Gott uns gesegnet hat, weil wir Brot bekommen haben, weil wir satt geworden sind. Deshalb, zuerst gibt Gott uns was. Stärkt uns, begegnet uns, salbt uns, berührt uns. So, Gott kommt nicht mit Forderungen. Wenn du das tust, dann werde ich auch das tun. Nein, wir sind nicht mehr im Alten Testament, wir sind im Neuen Testament inzwischen. Manche haben nicht gemerkt, dass der Zug weitergefahren ist. Wir sind im Neuen Testament. Im Neuen Testament ist, du gibst alles, sie verkauften alles und brachten sogar das zu den Füßen der Apostel. Muss es vorstellen. Weil Gott sie so gesegnet hat. Weil Gott sie so berührt hat. Wenn du von Gott berührt bist, weißt du, da schüttelst du dein Portemonnaie aus und da lässt du alles da, was du in Portemonnaie hast. Das ist total was anderes. Nicht, du ziehst den Leuten was aus der Tasche raus. Jesus ist anders wie die Juden oder wie die tüchtigen christlichen Geschäftsleute. Er wartet und holt die Menschen dort ab, wo sie sind. Er sagt nicht, hör mal, Blinder, wenn du mir 1000 Euro schenkst oder gibst oder spendest, dann bete ich für dich. Als Benjamin hier in Berlin mal war, weißt du, der sagt, ich bete für Leute, die jetzt 1000 Euro spenden. Was macht die arme Seele? Was macht der arme Christ, der das nicht machen kann? Oder die Hartz-IV-Empfängerin oder der Arbeitslose oder die Arbeitslose? Was machen sie, wenn die nicht spenden können? Weißt du, zu Jesus darfst du kommen ohne Spende, ohne Eintrittsgeld, ohne irgendwie einen Beitrag zu leisten. Umsonst. Das Evangelium ist umsonst, kostenlos. Jesus ist anders. Er lehnt die Maria nicht ab. Ich bin so begeistert, die Maria darf zu den Füßen Jesus sitzen. Das ist in mir vor Tagen so groß geworden. Plötzlich sehe ich Maria, Jesus belehrt die Frau. Das wäre ein Skandal für einen Juden. Das ist ein Skandal. Der Jude redet nicht mit deiner Frau öffentlich und schon gar nicht in der Synagoge und sagt, Maria, setz dich dahin. Ich unterrichte dich. Er lässt sich von der Martha bedienen. Ein frommer Jude lässt sich nicht von einer Frau bedienen. Der Mann, der Vater soll es bedienen. So, er herzt die Kinder, er nimmt die Sünde an, er redet mit den Zöllnern, wir haben ja gesungen, den armen Blinden. Er lobt die Samariter, verdammt niemand. Er geht zu den Aussätzigen, legt ihnen die Hände auf und berührt sie. Er heilt am Sabbat. Stell dir mal vor, Sabbat von Gott eingesetzt. Du sollst den Feiertag heiligen, ein Gebot sogar. Aber Jesus bricht das Gebot und sagt, der Sabbat ist nur für den Menschen und nicht für Gott. Und Jesus ist anders. Und darum wurde er auch anders behandelt, weil er anders war. Er wurde von den Frommen gekreuzigt. Er war zu gut für die Juden. Zu gut, zu göttlich, zu heilig. Von den Frommen wurde er so angegriffen. Lies mal die Evangelien. Die Pharisäer standen ständig mit so Notizen. Hoffentlich sagt er was Falsches, dass wir ihm eine Falle stellen können. Von den Frommen wurde er gehasst und aus der Welt geschafft. Die Juden sind für mich die größten Antichristen, in aller Liebe. Ich bin nicht gegen die Juden, aber die sind Antichristen, weil sie gegen Jesus sind. Die sind die einzigen, die ganz bewusst, die Moslems sind nicht für Jesus. Jesus ist für sie ein großer Prophet. Die Hindus sind nicht gegen Jesus. Jesus ist für sie ein Heiliger. Gandhi sagte, wenn alle so wären wie Jesus, dann würde ich heute noch Christ werden. Also, nur die Juden sind gegen Jesus, wollen mit Jesus nichts zu tun und wollen den Namen Jesus auslöschen aus ihrem Gedächtnis und haben sie auch aus ihrem Gedächtnis gelöscht, der Verfluchte. und Jeshua, der Verfluchte. Das hörst du dann ständig mit Jesu als den Verfluchten behandeln und Sohn einer Prostituierten oder Sohn eines römischen Soldaten, was sie ja da alles erfunden und ausgemacht haben. Oder sein Leichnam haben seine Jünger geklaut. Die sind die Antichristen und bleiben es. Also wir müssen nicht den Antichristen irgendwo suchen beim Napoleon oder Hitler oder einen Papst. Juden sind die Antichristen, weil sie gegen Christus sind. Und das waren sie von Anfang an, in aller Liebe. Also Jesus ist anders wie die Frommen. Er ist für die Religiösen heute ein ganz schwieriger Fall. Die wissen gar nicht, wo sie einordnen können. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Den einen ein Ärgernis, den anderen eine Torheit. Wie die Frommen. Und ich sage immer wieder, ich betone ganz bewusst, die Frommen sind die Gläubigen und so für mich, die Jesus lieben, aber nicht die Religiösen und schon gar nicht die Juden. Und in der Bibel heißt es in der Offenbarung sogar, da weißt du es, und du hast erkannt. Es gibt wenig Christen, die das erkennen und denen es klar wird und denen es eine Erleuchtung gibt, dass sie sich geben als Juden aus und sind gar nicht Juden. Und sie sind die Synagoge Satans. Lies mal Offenbarung 2 und 3. Und da werden dir die Augen aufgehen, was der Heilige Geist sagt über die Juden. Und das gilt bis heute. Die religiösen Leute verstehen, zwar nett zu schauen, auszusehen, scheinheilig, beten an jeder Straßenkreuzung womöglich, tragen lange Kleider, sind heuchlerisch, schleimen, das sind die Frommen. Auch in der Kirche, in der Gemeinde, überall. Du findest überall diese Frommen. Die vermehren sich, wie die Parasiten. In aller Liebe, die Frommen. Ich warne euch. Weißt du, und dann verrichten sie lange Gebete und wollen bei dem lieben Gott Eindruck schinden. Und legen großen Wert auf Äußerlichkeiten, aber letztendlich sind das Etikettenschwindler. Sie geben sich aus, wir sind echt, wir sind wahrhaftig, wir sind Söhne Abrahams. Und was sagt Jesus, oder was sagt Johannes der Täufer? Die Axt ist schon an die Wurzel gelegt. Passt auf. Sie geben sich aus und deshalb hör nicht auf das, was die Leute sich ausgeben. Ich bin Christ. Jeder kann sagen, ich bin Christ. Jeder kann sagen. Die Frommen haben für alles eine Bibelstelle und jetzt werde ich persönlich, jetzt werde ich direkt, jetzt versuche ich an die Kälber und die Kühe ran. Weißt du, die haben für alles eine Bibelstelle. Sie sprechen Kananäisch, nicht Hebräisch, Kananäisch. Die haben so Codesprache. Weißt du, wenn sie miteinander unterhalten, sie reden verschlüsselt. Sie bleiben immer an der Oberfläche, sagen nichts Böses, aber die sagen bringen eine Botschaft rüber. Es klingt sehr schön, Kananäisch. Aber sie sagen nichts. Also, wenn sie mal was nicht wollen, du musst aufpassen. Du findest auch bei Charismatiker und Pfingstler, wenn sie nicht, und das sind auch die Frommen, die nicht echt sind, die nicht eine ganze Sache mit Jesus machen wollen, die nur an der Oberfläche sich bewegen. Weißt du, wenn sie mal was nicht wollen, weißt du, was sie sagen? Lass mich darüber beten. Ich will darüber mal beten. Ich will mal darüber beten, den Herrn fragen. Da sagen sie ganz gleich, lass mich darüber beten. Weißt du, du bittest um Hilfe, dann sagen sie, ich will darüber beten und den Herrn fragen. Du siehst also dieses Heuchlerische, ich will mal darüber beten. Das ist so typisch für die Frommen. Ich habe nichts gegen sie. Aber, weißt du, und ich habe nichts dagegen, wenn du den Herrn fragst. Und wir sollen den Herrn fragen. Aber das ist eine faule Ausrede. Diese Leute melden sich nie mehr wieder. Die wollen dich nur abwimmeln. Lass mich darüber beten. Lass mich darüber beten. Aber sie kommen nie mehr wieder aus dem Gebet zurück. Sie kommen nie mehr wieder zurück aus dem Gebet. Sie beantworten nicht dein Anliegen. Sie sagen weder Mu noch mehr. Sie sagen weder Ja noch Nein. Lasst uns noch drüber beten. Weißt du, das ist eine faule Ausrede der Frommen. Ich will mal darüber beten, den Herrn fragen. Den Herrn fragen. Diese frommen Spezialisten, die haben nur faule Ausreden. Faule Entschuldigungen. Du musst nur aufpassen. Entweder sagst du, das kann ich nicht, das will ich nicht. Das ist nicht meine Art. Wir sollen direkt werden und nicht so durch die Blume reden. Lass mich darüber beten. So wie die Juden. Die Juden kamen zu Jesus einmal und diese Pharisäer und Schriftgelehrten und sagten, Jesus, kannst du uns sagen, in welcher Vollmacht lehrst du? Wer steckt dahinter, hinter deinen Worten? Und der Herr Jesus lehrte in Vollmacht und nicht wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Dann sagt Jesus, ich sag's euch, aber ich stelle euch zuerst mal eine Frage. Könnt ihr mir sagen, war die Taufe des Johannes von Gott oder von den Menschen? Er hat nicht gefragt vom Teufel, aber er hätte auch fragen können. Aber war die Taufe des Johannes von Gott oder Menschen? Und hör mal die Diskussion, was sie gesagt haben. Wenn wir sagen, sie war von Gott, wird er uns sagen, warum tut es nicht? Und werden wir sagen, ist das die Taufe des Johannes war von Menschen, werden die Menschen uns steinigen. Also am besten sagen wir, lass uns mal darüber beten. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Das war die pharisäische Antwort. So scheinheilig, ich weiß es nicht, kann dir nicht sagen. Dieser Heuchler. Weißt du, es gibt immer, wenn Leute mit der dritten Antwort kommen, weder ja noch nein, und sonst eine dritte, jein, dritte Antwort kommen, dann ist sowieso etwas faul an der ganzen Geschichte. In den Sendschreiben heißt es, man soll weder heiß, also man soll nicht lauwarm sein, sondern entweder heiß oder kalt. Mir sind Atheisten viel, viel lieber, wie diese ganzen Scheinheiligen und die so lauf sind, so fromm sind, so mitlaufen, mitmachen und doch mit dem Herzen nicht dabei sind. Und Jesus sagt, ich spuck sie aus dem Mund raus. Ja, sie haben da ihre Kurzsprache und so. Weißt du, aber sie sind nicht ehrlich. Sie reden sich so, sie winden sich so raus, sind aalglatt. Ein Aal kannst du nicht halten. Der rutscht ja aus den Fingern raus. Und so sind die Frommen, sind aalglatt. Gott antwortet nicht auf das Gebet der Frommen. Lass mich darüber beten. Du weißt es, ob du willst oder nicht. Du weißt es. Und wenn ich was nicht will, dafür brauche ich nicht zu beten. Oder gut, es gibt Dinge, wo ich den Herrn fragen soll. Soll ich dort hingehen und dort missionieren und das und so weiter? Da soll ich schon den Herrn fragen, wenn es um ernsthafte Sachen sind. Oder soll ich den heiraten oder die heiraten oder was auch immer ist. Oder soll ich dorthin ziehen und dorthin ziehen? Da muss ich schon den Herrn fragen. Aber wenn jemand dich bittet, eine Meile zu gehen, du sollst die zweite auch gehen. So steht es in der Bibel. Wenn dich jemand um den Rock bittet, gib ihm auch das Kleid. Wenn dich jemand was bittet, also da sollst nicht so eng sein, lass mich darüber beten, soll ich den Mantel geben, soll ich nicht den Mantel geben? Was in der Bibel klar und eindeutig ist, da muss man darüber nicht beten. Ich war hungrig, ich war durstig, ich war gefangen und so weiter und ihr habt mir nichts gegeben. Soll ich in eine Versammlung gehen oder nicht? Lass mich darüber beten. In der Bibel steht eindeutig, verlasst nicht die Versammlungen. Wir sollen die Gemeinschaft der Heiligen suchen. Wir sollen nicht sitzen, wo die Sünder sitzen. Das ist eindeutig und klar. Wenn du dort sitzt, wo die Sünder sitzen, dann gehst du bergab und verlierst das, was du hast. Oder soll ich missionieren oder nicht? Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Lass mich darüber beten. Lass mich darüber beten. Soll ich Zehnten geben oder nicht? Lass mich darüber beten. Da gibt es nichts zu beten. Und wenn du anfängst zu beten, wird dir der Teufel antworten. Und der wird dir sagen, nein, das solltest du nicht machen. Da kommt der Teufel und gibt dir die Antwort. Weil Gott dir keine Antwort gibt, kriegst du die Antwort von ihm. Soll ich die Bibel lesen oder nicht? Lass mich darüber beten. Soll ich mich taufen lassen oder nicht? Soll ich die Predigt hören oder nicht? Lass mich darüber beten. Faule Ausreden der Frommen und Heuchler. Und die werden das Reich Gottes nicht sehen. Das kann nicht schriftlich geben. Wer einfach nur Gottes Antwort irgendwie raus manipulieren möchte, vielleicht hat er doch eine Ausnahme für mich. Lass mich darüber beten. Nein, das, was in der Bibel schwarz auf weiß steht, gibt es keine andere Antworten. Gott hat gesagt und es steht geschrieben. So, wenn Gott dir einen ganz klaren Impuls gibt, dann sollst du es tun und dann musst du nicht beten. Ihr sollt Täter des Wortes werden, heißt es in der Bibel. Solch ein Beten ist eine ganz fromme Unsitte und es bürgert sich bei den Charismatikern so ein. Lass mich darüber beten. Weißt du, die beten, soll ich auf die Konferenz gehen, soll ich an diesem Seminar teilnehmen, soll ich die Reise mitmachen? Lass mich darüber beten. In aller Liebe. Entweder willst du oder willst nicht. Jesus hat diese Scheinheiligen stehen gelassen, die beten immer noch. Und hat gesagt, weißt du, wenn ihr nicht wollt, und dann ganz klar gesagt, dann diese Geschichte, dieses Gleichnis vom Hausvater, der ein Mahl gemacht hat, ein Fest gemacht hat, dann sagt er, hör mal, die Leute, die eingeladen wurden, die sind gar nicht gekommen. Und die haben eine extra Einladung bekommen, persönlich, sogar mit Blümchen. Und so weiter. Aber die haben sie Entschuldigung gehabt. Ihr habt einen Ochsen gekauft, ihr habt einen Acker gekauft. Alles faule Ausreden. Ihr habt eine Frau genommen. Alles faule Ausreden. Und passt auf diese Frommen, die haben immer eine faule Ausrede, wenn es ums Gott geht. Aber die sind direkt und sind ganz schnell dabei, wenn es ums Geld geht. Da sind sie ganz schnell dabei. Also, die geladenen Gäste kamen nicht. Und dann sagt der Herr Jesus, und der Hausvater schickt dann an die Gassen und Land, an Hecken und Zäunen, und dann wurde das Haus voll. Und dann wundern sich diese Frommen, ja, wo kommt der ganze Pack? Und Gott liebt die Sünder. Und die kommen gerade. Und so weiter. Der Hausvater ladet dann und sagt, die Welt ist voll von Menschen, die wollen. Aber die speziell eingeladen, die sind nicht gekommen. Die haben immer nur faule Ausreden gehabt. Aber die Nicht-Juden, die Nicht-Religiösen, die Nicht-Christen, die kommen. Die Hippies, die Gammler, die Süchtigen, die Kriminellen, die gar nicht wert sind, die Zöllner, die Prostituierten, die kommen. Und die nehmen Jesus an. Die anderen müssen aber noch immer beten. Soll ich hingehen zu diesem Fest oder nicht? Soll ich mitmachen oder nicht? Soll ich dabei sein oder nicht? Jesus ist anders als die Frommen. Er betet nicht darüber. Er sieht die Not, bleibt stehen und redet mit den Kranken, betet für sie, legt ihnen die Hände auf. Und dann, als er dann einem Trauerzug begegnet und dann sagt, Frau, weine nicht. Jesus ist anders wie die Priester und Leviten. Der Priester und der Levit, der geht zu seinem Weg. Ich muss beten, ich muss den Herrn fragen, darf ich ihm helfen oder nicht? Soll ich ihm helfen oder nicht? Der Samariter steigt von seinem Esel runter, packt seinen Rucksack aus und nimmt sein Öl und sein Wein und verbindet ihn, erste Hilfe, und bringt ihn in die Herberge. Der betet nicht. Samariter beten nicht, aber sie tun es. Wahre Christen, sie beten nicht, sie tun es. Lebendige Christen, sie beten nicht, sie tun es. Sei Täter des Wortes, nicht Beter. Ich habe nichts gegen Gebet. Gebet ist wichtig. Aber ich will nur sagen, es kommt auf die Tat an. Der Priester, ich muss beten, ich kann nicht, mach mich noch schmutzig hier und nachher ist mein Gottesdienst gestört, werde unrein. Verstehst? Ich hab die tollsten Sachen schon erlebt mit Christen. Versteht, was ich meine? Man muss nicht beten. Wenn im Restaurant gutes Essen gibt und so weiter und die Kellnerin die Bestellung aufnimmt, da sagt man gleich, gib mir das und gib mir das. Da sagen die Leute nicht, ich muss mal beten, was ich heute essen werde. Oder was soll ich bestellen? Ich muss doch mal beten. Im Restaurant wird bestellt und wird gegessen. Ich muss den Willen Gottes erfragen. Soll ich Fisch essen? Soll ich Schnitzel essen? Soll ich das essen? Ich muss beten darüber. Hört mir. Merkt ihr, dass es ein Unsinn ist, immer wieder diese frommen Floskeln, dieses Kananäische, dieses Religiöse. Man stürzt sich über das Essen. Und ich habe schon erlebt, dass Christen schnell, die beten nicht mal das Tischgebet, die fangen an, so eine Pizza aufzuschneiden und zu essen. Lass mich beten. Verstehst du, wenn die da auch so fleißig wären und geben der Bedienung nicht mal Trinkgeld nachher. Weißt du, die Bedienung kann gar nicht schnell genug servieren für sie. Lass mich beten dafür. Was sollen wir heute bestellen? Aber wenn es um Gott geht, da irren sie sich ein, die Frommen. Und dann fangen sie im religiösen Jargon dann einfach zu reden und dann sind sie fromm. Ich muss den Herrn fragen. Der Heilige Geist muss mich leiten. Ich muss in der Bibel mal studieren und forschen. Soll ich das oder soll ich das nicht? Sicher, es gibt Zeiten, wo man durchbeten muss. Und ich sage, wir Christen müssen manche Sachen durchbeten. Aber wenn es um elementare Sachen geht, um den Glauben geht, um Jesus geht, und was schwarz auf weiß in der Bibel ist, da müssen wir nicht viel machen. Da muss man sich einfach nur führen lassen und Täter des Wortes werden. In lebenswichtigen Fragen musst du den Herrn fragen. Das stimmt es, das ist wahr. Aber weißt du, der Teufel hat es so extrem gemacht. Lass uns beten. Der hat so extrem gemacht. Der Teufel ist ein Verdreher. Da, was wichtig ist, das macht er unwichtig. Und was unwichtig ist, macht er wichtig und groß. Es gibt Ausnahmen, da will ich nichts dagegen sagen. Die meisten Fälle des Lebens, die sind uns ganz klar. Gott hat uns schwarz auf weiß in sein Wort offenbart und gesagt, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Da brauchst du gar nicht beten, soll ich die Frau oder den Mann heiraten. Wenn der Ungläubig ist, gibt's nichts, keine Diskussion. Zieht nicht am fremden Joch. Du kannst nicht dafür, wenn du dann als in der Ehe bist, verheiratet bist und dann ist deine Frau oder dein Mann ungläubig, da kannst du nichts dagegen tun. Aber wenn du heiratest, da kannst du schon die Augen aufmachen und die Ohren spitzen. Ist es ein Kind Gottes oder nicht? Und nur Kinder Gottes sollen zusammen den Weg gehen. und mit Gott das Leben gestalten. Aber wenn du ungläubig bist, dann musst du nachher Korintherbrief lesen. Was steht? Wenn der ungläubige Teil es erlaubt, dass du bei ihm wohnen darfst, dann wohne. Wenn es dann nicht erlaubt, dann zieh aus. Also da ist es ganz klar vom Wort Gottes, werden wir da angewiesen. Und da kann es sein, dass du dann höchstens Gott um Kraft bittest, Herr, hilf mir, mit diesem Besen oder mit diesem Bock auszukommen. Dann kannst du Gott um Hilfe bitten, ja. Um Weisheit, um Gnade, um Beistand. Jesus hat die Leute nicht auf die fromme Tour geschickt und auf die fromme Tour abgefertigt. Ich muss noch beten, ich muss den Vater im Himmel fragen, soll ich den Lazarus aufwecken oder nicht? Er sagt ein Dankgebet, danke Vater, dass du mich alle Zeit hörst. Lazarus, komm raus. Keine große Diskussion. Er hat auf die kranke Hände aufgelegt, den Teufel ausgetrieben. Soll ich den Teufel austreiben oder nicht? Lass mich darüber beten. Stell mal vor, wo käme ich dahin, wenn ich so immer so bigottisch wäre oder würde. Viele Menschen sind bigottisch. Er wusste ganz genau, was seine Aufgabe ist, was seine Berufung ist, was sein Auftrag ist. Und wenn du weißt, wozu du in dieser Welt bist, was Gott von dir will, musst nicht beten. Versteh mich richtig. Wenn du weißt, deine Sendung, deine Mission, deine Vision, dein Traum, davon haben wir ja die Tage gesprochen. Wenn du weißt, das ist, was Gott von mir will, da brauchst du kein Gebet mehr. Da musst du nur um Kraft und Gnade bitten, hilf mir, dass ich meinen Auftrag erfülle. Dass ich diene mit der Gabe, die du mir gegeben hast. Wenn du weißt, da musst du nicht mehr groß philosophieren. Nein, handelt, bis dass ich wiederkomme. Das ist das Wort Gottes. Das ist die Botschaft der Bibel. Handelt, bis dass ich wiederkomme. Aber viele sind Theoretiker. Lass mich darüber beten. Soll ich für Kranke beten oder nicht? In der Bibel steht ganz klar, die da glauben, werden auf Kranke die Hände legen. Da gibt es keine Diskussion. Soll ich in anderen Sprachen beten oder nicht? Brauchen wir überhaupt den Heiligen Geist? Lass mich den Herrn fragen. Muss ich mit Geist und Feuer getauft werden? Da gibt es keine Diskussion. Werdet voll Heiligen Geist, das ist ein Gebot. Da solltest du nur auf die Knie gehen und sagen, Herr, füll mich mit Geist und Feuer. Und nicht zerreden. Aber genauso, lass mich darüber beten, da zerredet man alles. Auch vor Gott und im Gebet. Die Frommen, die zerreden. Und der Teufel mischt noch mit. Ja. Das ist nicht für alle Christen. Die Zeit der Apostel, der Wunder ist vorbei. Die hat mit den Aposteln aufgehört. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. So steht in der Bibel. Jesus zog umher und hat wohlgetan. Also Wohltun ist ein Gebot Gottes. Da musst du nicht viel fragen. Soll ich dem was geben? Soll ich den unterstützen? Soll ich meinen Zehnten geben? Soll ich dienen? Soll ich mein Leben einsetzen? Wenn du das weißt, was gut ist und richtig ist. Jesus war radikal. Er ging aufs Ganze. Er war ehrlich. Er war anders als die Frommen. Und für die Frommen sehr gefährlich. Er war für die Frommen sehr, sehr, sehr gefährlich. Jesus ist für solche Menschen, die kananäisch sind, die pharisäisch sind, die bigottisch sind, die scheinheilig sind, sehr gefährlich, weil er direkt ist. Und stell sie bloß damit. Ich denke nur an Simon, den Pharisäer, der ladet Jesus ein und der denkt, er tut was Großes, wenn er Jesus einladet. Besonders. Und dann, als dann die Frau kommt und seine Füße mit ihren Tränen nässt, mit ihrem Haar abtrocknet, mit ihrem Narbenöl salbt, dann wird er nervös. Wenn der wüsste, was das für eine Frau ist, wenn er ein Prophet ist. Und das Schöne dabei ist, dann nimmt Jesus den Simon, den Pharisäer, auf die Seite. Jesus ist nie direkt und Jesus blamiert niemand. Er ist ein Gentleman. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er nimmt auf die Seite und sagt, Simon, ich habe dir noch was zu sagen. Als ich zu dir kam, hast du mir kein Wasser für die Füße gegeben. Hast du mich nicht gesalbt. Aber diese hat mich gesalbt. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Guck mal, Jesus hat so praktisch die Leute gelehrt. Anders als die Frommen. Ja, wir laden mal Jesus ein, mal sehen, was der Herr Jesus macht. Vielleicht vollbringt er ein Wunder. Nein, der hat ihn blamiert, und zwar ganz schön. Jesus blamiert die Frommen. Und mir hast du kein Wasser gegeben. Er ist für solche Menschen gefährlich, wenn er kommt. Und so weiter. Jesus lässt sich berühren von dieser Frau. Wenn der das wüsste, dass er so mit dieser Frau sympathisiert. Mir hast es nicht gegeben. Jesus ist anders wie die Frommen. Er ist sehr konsequent. Er redet ihm ins Gewissen rein und sein Gewissen wird wachgerüttelt. Mir hast du es nicht gegeben. Er brachte den Menschen Erlösung, belastete die Menschen nicht, quälte die Menschen nicht. Die Pharisäer haben Joch, haben einfach Gesetze und Gebote den Menschen aufgelegt und sie belastet und bedrückt. Aber Jesus hat die Menschen befreit. Und das ist das andere. Weißt du, wenn du in eine Kirche, in eine Gemeinde kommst und die dich belasten mit und bedrücken mit dem, du musst hier mitmachen, du musst das machen und du solltest das. Christen engagieren sich. Nein, das Herz muss dabei sein. Und wenn das Herz dabei ist, du läufst, man muss dich nur bremsen. Man muss dich nur bremsen. Aber die Pharisäer, sie haben die Menschen entmutigt. Und Jesus hat sie ermutigt. Die Pharisäer haben den Schlüssel. Und hör mal, was Jesus sagt. Die Pharisäer haben den Schlüssel zum Leben. Aber sie halten den Leuten den Schlüssel fern und geben den Schlüssel nicht und erlauben nicht, dass die Menschen draufkommen. Und deshalb sagt Jesus einfach, unsere Gerechtigkeit muss besser sein als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Sie wissen über das Reich Gottes, sie kennen alles. Sie wissen, wo er geboren werden sollte, aber sie gehen nicht hin, interessiert sie gar nicht. Aber sie wissen von der Bibel her. Jesus ist anders. Es entsprach nicht ihrem Idealbild. Lies Jesaja 53. In ihm war keine Schönheit, in ihm war nichts Besonderes. Und er war der Verachteste. Der passte nicht ins Bild der Pharisäer und Schriftgelehrten und auch nicht in das Bild der Zeloten, der frommen Juden von damals. Wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Immer wieder mit dieser blöden Frage. Wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Gar nicht, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich werde dafür sorgen, dass das Reich Haus Israel zerstört wird und dass kein Stein auf den anderen mehr bleibt. Von wegen da, ein Judenstaat. Nichts davon. Und immer wieder, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Es ging ihm nicht um Israel, sondern um die Erneuerung der Menschen, der Beziehung untereinander. Die Pharisäer merkten nicht, dass wenn sie so weitermachen, dass sie die unvergebbare Sünde, die Todsünde begehen. Er sagt, hör mal, alle Sünden werden den Menschen vergeben, aber nicht die Sünde wie den Heiligen Geist. Das sind, wo die Frommen hingeraten. Alle Sünden werden vergeben, aber die Sünde wie den Heiligen Geist wird niemand vergeben. Die Pharisäer hatten keine Gnade mit anderen Menschen, unbarmherzig. Samariter, Galiläer, Heide. Proselyt, ja, der will auch zu uns halten. Vergiss es. Sie wollten sich nicht mit den Leuten verunreinigen. Sie haben ihr eigenes Geschirr. Bis heute, wenn der Jude, ein orthodoxer Jude verreist, dann nimmt sein Kochgeschirr mit, weil er Angst hat, der könnte sich aus dem Geschirr aus den anderen Nationen sich vergiften. Sie nehmen ihr Geschirr mit. Guck mal, studier mal das Judentum mal, beschäftige dich mal mit den Dingen, da wirst du merken, wie verdorben diese Leute sind. Religiös. Das hat nichts mehr mit Gott zu tun. Und nichts mehr mit der Bibel zu tun. Und nichts mehr mit den alten Verheißungen Abraham, Isaac. Und Jakob, weißt du, die schmoren im eigenen Saft, Pharisäer, fromme schmoren im eigenen Saft. Jesus hatte Erbarmen mit den Menschen, der hat mit den Menschen gegessen, das, was man ihm vorgesetzt hat. Und auch die Apostel lehren, was man euch vorsetzt, das ist, fragt nicht, ist es von der Freibank, ist es vom Götzentempel oder wo das Fleisch herkommt, lasst euch schmecken, guten Appetit. Er hat Mitleid gehabt mit den Witwen und Waisen. Und die Pharisäer haben buchstäblich diese Leute abgelehnt. Also mit Witwen und Waisen, mit den Armen. Armut war ein Fluch für die Juden im Alten Testament. Ein Fluch. Du bist nicht gesegnet, der Herr ist nicht mit dir. Und das hat man mit übernommen in die Christenheit. Diese Leute vom Wohlstandsevangelium, viele sind Juden, die das predigen, also messianische Juden. Und dann predigen sie Wohlstand, du musst die Fülle haben, du musst den Segen haben und. Und die leben alle im Alten Testament. Arm, selig sind die Armen, denn das Himmelreich ist ihrer. Jesus ist total anders. Er liebt die Armen. Die Armen dürfen zu ihm kommen. Die sind nicht verflucht. Was kannst du dafür, dass du in einem falschen Stern geboren bist? Kannst gar nichts. Er nimmt die Leute so an, wie sie sind. Jesus würde heute nicht einmal in einer etablierten Kirche predigen dürfen. Weißt du, sie lieben nur ihresgleichen. Was machen sie besonders? Sie lieben nur ihresgleichen. Lukas Kapitel 11. Wie euch, Vers 52, wie euch Schriftgelehrten, Experten des Gesetzes, ihr Theologen, wie ihr Schriftgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel zur Erkenntnis den Leuten weggenommen, ihr selbst seid nicht hineingegangen und habt denen sogar verwehrt, hineinzugehen, habt mit dem nichts zu schaffen. Sie haben also die Schlüssel der Erkenntnis den Leuten weggenommen, jetzt behindern sie die Leute, die ehrlichen Gottsucher. Weißt du, da stellen sie Fragen, da stellen sie Dinge zur Diskussion. Und was ist mit dem Gesetz, was ist mit dem Sabbat, was ist mit Israel? Gar nichts. Sie haben den Schlüssel, aber sie gehen nicht zu Jesus. Sie nehmen Jesus nicht an. Sie verstecken sich hinter ihren Traditionen, Passa, Purimfest und was weiß ich alles. Da verstecken sich hinter den religiösen Phrasen. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin. Und niemand kommt zu Vater als nur durch mich und nicht durch irgendjemand anders. Diesen Weg haben sie verbaut und die Tür zugemauert und verriegelt und versiegelt. Die Leute, die durch die Religion verblendet sind, die sind verwirrt. Die wollen die Wahrheit. Und die meisten Leute, die unschuldigen Leute, die ehrlichen Leute, Menschen des guten Willens, sie wollen gerettet werden. Aber ihnen wird die Rettung vorenthalten. Es ist so, da hält man die Mohrrübe dem Esel vor die Nase. Sind verwirrt. Weißt du, da werden sie mit der Hölle geängstigt und mit allen möglichen Dingen gemartert und gefügig gemacht. Die Juden waren selbstgerecht. Lukas Kapitel 10, Vers 25. Sie waren Gesetzesexperten. Und Jesus fragt, Leute, ihr müsst von neuem, oder sagt, ihr müsst von neuem geboren werden. Da kommt doch so ein Gesetzesexperte zu Jesus einmal und sagt, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erreichen? Und hör mal, Lukas 10, Vers 25. Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Gemütskräften und von allem, was in dir ist, und deinen Nächsten wie dich selbst. Also, das sind zwei Gebote, aber in einem Gebot verpackt. Das musstest. Und er sprach zu ihm, ja, Meister, du hast recht geantwortet. Und dann sagt Jesus, tu das. Aber er wollte sich selbst rechtfertigen und sprach, wer ist mein Nächster? Er muss beten noch. Ich muss noch beten und fragen, wer ist mein Nächster? Wer ist mein Nächster? Er rechtfertigt sich selbst. Und das sind die Frommen, die rechtfertigen sich selbst. Und genau das tun sie Tag und Nacht, rechtfertigen sich selbst, vor sich selbst, sagen, ja, ich bin nicht so schlecht wie der. Es gibt noch viel Schlechtere und Schlimmere und Bösere. Er rechtfertigt sich selbst und wer ist denn mein Nächster? Und dann erzählt er die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und das ist das Problem der Frommen. Einen Nächsten zu lieben ist sehr schwer. Gott zu lieben ist kein Problem. Den sieht man nicht, der tut nichts Böses einem. Und so weiter. Der ist irgendwo in Jerusalem oder Mekka oder was weiß ich sonst noch wo. Der beleidigt mich nicht. Aber mein Nächster, der mir auf die Pelle geht. Wer ist mein Nächster? Das konnten sie nicht. Deshalb schreibt uns ein Apostel und sagt, wie könntest du Gott lieben, den du nicht siehst, wenn du deinen Bruder, den du siehst, nicht lieben kannst? Weißt du? Gott wird im Sichtbaren erlebt, im Sichtbaren erfahren, im Diesseits wahrgenommen. Wie willst du das? Weißt du, es ist leicht, einen Gott zu lieben. Weißt du, in der Versammlung, niemand tritt mir auf meine Hühneraugen, niemand läuft über meine Leber, niemand kränkt mich, niemand verlässt mich. Ich liebe den Herrn. Oh, Halleluja! Verstehst? Aber draußen kriegst du eine Ohrfeige. Und was machst du dann? Es ist traurig. Fromme können ihre Nächsten nicht mehr lieben, die haben das verlernt. Du sollst Gott lieben, das ist okay, darüber wollen wir nicht diskutieren. Das ist klar. Aber wie ist es mit der Nächstenliebe? Wer ist mein Nächster? Und dann versucht man sich auszureden. Ja, ich muss den Herrn fragen, wer ist mein Nächster? Lass mich darüber beten. Sie lieben Gott, den sie nicht sehen. Du findest mehr Liebe. Jetzt hört, halt euch fest und jetzt schlachte ich eine Kuh. Du kannst mehr Liebe finden in den Bars, in den Diskotheken und du kannst draußen in der Kneipe am Stammtisch mehr Liebe finden als in manchen Gemeinden. Und das ist so, leider, traurig, aber wahr. Du findest mehr Liebe in den Kneipen als in den religiösen Gruppen. Da sind sie alle miteinander. Da ist ein Familienclan, die halten zusammen, da kommst nicht rein. Und du findest mehr Liebe bei den Obdachlosen und Pennern hier draußen. Weißt du, die halten zusammen als in den wohlbehüteten Kreisen, in der feinen, anständigen Gemeinschaft der Kirche. Da kommt man und da geht man wieder. Schöner Rücken kann auch entzücken. Weißt du, sie haben den Schlüssel zum Leben, aber ihnen fehlt die Liebe. Sie haben die Liebe verloren. Weißt du, ich bin manchmal traurig. Also Weltmenschen sind liebevoller als manche Christen. Sind sympathischer, toleranter, angenehmer in aller Liebe. Schade eigentlich, traurig, dass es so ist. Traurig, dass es so ist. Weißt du, zwei Gebote. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Ihre Frömmigkeit, ihre Theorie ist perfekt. Verstehst du, ist in Ordnung, was sie machen. Aber es steht alles nur auf dem Papier, ihr Glaube. Aber das ist nicht im Leben, in Praxis. Liebe deinen Nächsten. Also mit denen haben wir es nicht zu schaffen. Ich habe erlebt, also Christen, wenn jemand krank ist, im Rollstuhl sitzt oder angefroren ist, da setzen sie sich weg. Sie möchten nicht angesteckt werden. Als wenn du angesteckt werden könntest von Kranken, mühseligen und beladenen. Nein, Jesus ging hin, legte die Hand auf und betete mit den Leuten. Er hatte keine Angst gehabt, angesteckt zu werden. Ja, weißt du, der ist krank. Ich könnte auch die Krankheit kriegen. Weißt du, lass mich beten. Soll ich überhaupt da sitzen? Soll ich da sitzen? Welchen Platz soll ich wahrnehmen? Die Frommen haben den Schlüssel, aber sie gebrauchen es nicht. Sie wissen es ganz genau. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, der ist Sünde. Wegen ihnen, gerade wegen den Frommen, kommen die Menschen nicht zum Glauben. Also, ich glaube an Gott, aber nicht an sein Bodenpersonal. Verstehst du? Ich glaube an Gott, aber das, was ich so sehe, und guck mal, was jetzt passiert in der katholischen Kirche, mit den ganzen Missbrauchssachen und den ganzen Skandal. Das zieht Kreise. Das zieht Kreise. Oder wenn ich dann denke, christliche Benefizkonzerten und Veranstaltungen, schau es nur mal an. Das sind weltliche Benefizveranstaltungen. Die sammeln für die Obdachlosen, die sammeln für die Kranken oder Krebskranken, AIDS-Kranken und was weiß ich. Und schau an, die Benefizversammlung der Christen, die sammeln wie Kirchenbau, Projekte, Steine, aber nicht für die Obdachlosen und die Armen, für die Schwachen, für die Kranken, die Menschen in der Not. Die ganzen Benefizversammlungen sind nur Geldbeschaffungsprojekte für viele christlichen Gemeinden, für Gemeindehäuser, Kirchenrenovierung, alles dran, alles das. Weißt du, und Gott, Jesus liebt die Menschen, er ist auf die Menschen zugegangen. Wenn Jesus ein Benefizkonzert machen würde, würde er ein Konzert für die Aussätzigen machen und für die Geld sammeln. Darum hat diese Form der Religion keinen Einfluss mehr auf die Menschen. Diese Form von Religion, dieses Bigottisch hat keinen Einfluss mehr. Es sind nur noch Selbstrechtfertigungen. So, ja, wir tun auch was. Brot für die Welt. Weißt du, nur ganz, ganz kleiner Prozentsatz von Caritas geht zu den Armen rüber. Ich denke nur an die Katastrophe in Haiti. Bis heute sind viele Sachen nicht aufgebaut. Ich korrespondiere mit ein paar Christen auf Haiti und sie sagen, wo sind die ganzen Gelder geblieben, die ihr da bei euch gesammelt habt? Jesus ging auf die Nöte der Menschen ein, auf die Leidenden, auf die Weinenden, hatte Mitleid und Gnade mit ihnen. Er lebte mit ihnen zusammen. Er brach das Brot und sättigte sie, gab ihnen zu essen. Er nahm sie wichtig und ernst, die Verachteten. Paulus, weißt du, der hat sein Leben hingegeben. Mein Leben ist nicht der Rede wert. Aber guck mal, die Christen, diesen Selbsterhaltungstrieb. Wir haben alle Selbsterhaltungstrieb in uns. Jeder will leben. Aber bei den Frommen übersteigert sich das. Ich möchte in den Himmel kommen. Hauptsache ich. Mein Leben ist nicht der Rede wert. Schau Moses und schau den Paulus an. Herr, streiche du mich aus dem Buch des Lebens. Hauptsache die werden errettet. Muss ich vorstellen, was das ist? Streich du mich aus dem Buch des Lebens? Er weiß, dass der liebe Gott das nicht macht, aber er sagt so, streich mich, wenn du willst. Er gibt sein Leben für die anderen. Er sagt, ich will gar nicht in den Himmel jetzt kommen, aber schau die Christen an, die stehen vorne, drängen sie nach vorne, so weit wie möglich zum Altar. Aber die Sünder sollen kommen, die Unerlösten sollen kommen. Für die ist das Heil. Aber nein, weißt du, das war auch zur Zeit Jesus so. Da muss er bei Jesus das Dach abgedeckt werden von seinem Haus, damit der Kranke Jesus vor die Füße gelegt werden kann. Das Haus musste abgedeckt werden. Plötzlich, Mörtel kommt runter. Und da wird dieser Kranke runtergelassen. Warum? Weil die alle so gafften und standen und alle gesegnet werden wollten. Das sind die Frommen. Die Frommen stehen den Unerlösten, den Kranken und Mühseligen im Weg. Das ist der größte Ballast in der Christenheit, in aller Liebe. Wir sollen den Weg frei machen für die Sünder. Jesus nimmt die Sünder an. Nein, Israel. Nein, die und nein. Jesus nimmt die Sünder an, die nichts sind. Streich mich aus dem Buch des Lebens, auf dass etliche aus meinem Volk, aus meinem Stamm gerettet werden. Bruder Paulus, was sagst denn du da? Paulus predigte Liebe. Jesus predigte Liebe. Lies 1. Korinther 13, was Liebe ist. Weißt du, und selbst wenn ich meinen Leib verbrennen lassen würde und hätte der Liebe nicht, bin ich nur eine Schelle, ein Klimbim, mehr nicht so. Mein Leben hat keinen Wert, wenn ich der Liebe nicht hätte. Weißt du, man ist fromm, aber man hat die Liebe nicht. Die Liebe zum Bruder, die Liebe zum Schwester, die Liebe zur Gemeinde, die Liebe zu den Menschen draußen. Wo ist die Liebe heute, wenn du die Christen anschaust, für die Verlorenen draußen? Ach, sollen die Hunde ihn fressen. Weißt du, man achtet, Hauptsache wir haben eine schöne warme Stube. Hauptsache wir kommen in den Himmel. Die meisten kommen gar nicht in den Himmel, die auf den Himmel warten, weil die auf dem falschen Weg sind. Unsere Gerechtigkeit muss besser sein als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Jesus brachte uns einen Vater Gott. Durch ihn erkennen wir den Vater. Und die Frommen, die haben da ihr Gottesbild verzerrt, verdreht und verstellt in Quadrat und Viereck und Dreieck. Seit Jesus müssen wir keine Angst mehr vor Gott haben. Gott ist Christ geworden. Er rottet keine Völker mehr aus, verflucht niemand, verdammt niemand, rottet niemand aus. Gott ist für uns. Und Römer 8, ist Gott für uns. Und weißt du, das ist was das Neue am Glauben, am Evangelium. Gott ist für uns. Er ist nicht mehr gegen uns. Stell mal vor, wir alten Germanen werden nie gerettet. Wir Wikinger, wir werden nie gerettet. Wir Europäer. Gott ist für uns. Nicht für die Exklusiven. Jesus brachte für die ganze Menschheit Erlösung, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Menschen werden durch Liebe erlöst und nicht durch reine Wahrheit. Weißt du, die Frommen, weißt du, predigen sie das reine Evangelium? Was ist reines Evangelium? Was ist die reine Wahrheit? Die reine Wahrheit ist Liebe und mehr nicht und nicht weniger. Die reine Wahrheit. Weißt du, sind sie eine perfekte Gemeinde? Hat vor einigen Monaten oder ja halben Jahr mich jemand gefragt, da kam ja, sind sie eine perfekte Gemeinde? Ich sagte, danke, wir wollen keine perfekte Gemeinde sein. Wir sind unperfekt. Und sobald sie reinkommen, versauen sie sowieso alles. Also, selbst wenn wir perfekt wären, wir sind unperfekt und wir werden bleiben. Jesus heiligt uns von Tag zu Tag. Jesus reinigt uns von Tag zu Tag. Das ist er. Er nimmt Sünde an. Und Paulus sagt, ich bin der größte Sünder. Stellen wir sowas vor. Liebe ist das Größte. Liebe ist das Größte. Nicht die reine Wahrheit und nicht die reine Lehre. Weißt du, die Leute suchen, da gehen sie zu in die Brüdergemeinde, da gehen sie zu was weiß ich welchen Christen, die haben die reine Lehre. Aber was fehlt, ist Liebe. In einer Brüdergemeinde. Ich war lange Weile in einer Brüdergemeinde. Also ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind, hat der Pastor gesagt. Und das hat mich schockiert. Jesus sagt, wir sollen auch die Unsympathischen lieben. Auch die Hässlichen, auch die Komischen, auch die Merkwürdigen. Ja, wir müssen alle lieben. Stellen wir vor, die mit den Hörnern, die Böcke, nicht nur die Lämmer und die Schafe, die lieben Schäflein, weil ich Jesus Schäflein bin. Nein, auch die Böcke. Der Herr liebt auch die Böcke. Halleluja. Die Liebe wird erkalten. Wir haben ja inzwischen Eiszeit in der Christenheit. Ist einfach Eiszeit. Die Liebe wird erkalten. Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Wie froh bin ich, dass Jesus gekommen ist. Er nimmt die Sünde an. Er nimmt die Sünde an. Weißt du, ich habe den größten Schock in einem frommen Kreis erlebt, Brüderstunde. Wir hatten eine Brüderstunde. Und da beten wir waren 17 Brüder und wir haben so Brüdergebetsstunde gehabt, knien uns, machen wir wenigstens noch, sind anständig, wir beten kniend. Und jeder, wenn der an der Reihe kommt, betet sein Gebet. Und dann, ich konnte damals noch nicht richtig Deutsch. Und habe irgendwie gestammelt. Ich habe so einen Zettel aufgeschrieben, was ich beten werde. Und dann habe ich meinen Zettel abgelesen, aber das war nicht perfekt, war noch fehlerhaft. Und dann habe ich gebetet, dann kommt ein Bruder und sagt, Bruder, mal tut es, lieber du betest nicht, wenn du nicht richtig Deutsch kannst. Bete lieber nicht. Verstehst, das stört uns. Dein Kauderwelsch. Verstehst? Und stell dir mal vor, ich hätte damals dort in Zungen noch angefangen zu beten, dann hätte ich überhaupt nicht mehr verstanden. In aller Liebe, die werden durcheinander. Was ist das für eine Sprache? Ich hätte sagen können, das ist Litauisch. Weil die nichts verstanden haben. Aber du siehst die Frommen, die und weißt du, was da passiert ist? Die haben die Freude am Herrn geraubt und genommen. Ich habe gerne gebetet und ich wollte endlich mal auch als Bruder beten, auch meine Stimme zu Gott erklingen lassen aus Liebe. Aber das wurde unterdrückt und die Frommen unterdrücken. Und genau das ist, was Jesus sagt. Sie haben den Schlüssel, aber sie lassen es nicht zu. Aber Jesus brachte die Zeit des Aufatmens. Markus 6, Vers 34. Als Jesus ans Land stieg, sah er die vielen Menschen und hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Und er belehrte sie über vieles. Er belehrte sie über vieles. Jesus kommt ans Land, kommt in unsere Gegend, nach Berlin. Und er belehrte sie alle. Er nahm sich Zeit für die Einzelnen, für Maria. Und er hat niemand von sich gestoßen. Er setzte sich hin und belehrte einfach über vieles. Er hat nicht alles belehrt, weil sie alles gar nicht verkraftet hätten, aber über vieles. Das, was wichtig war, hat er belehrt. Er fertigte niemand ab. Aber das verstehst du nicht. Das ist nichts für dich. Solche blöden Antworten bekommst du von den Frommen. Nichts für dich. Lass uns mal beten und den Herrn fragen, soll ich dir das erzählen oder nicht? Weißt du, du bist noch nicht reif. Und vielleicht ist er viel reifer, viel offener. Vielleicht ist es gerade das, was er wissen sollte. Gerade das, was man einem verweigern möchte. Gerade das ist, was der Herr ihm sagen möchte. Finger in die wunde Stelle legen. Er belehrte die Maria. Sie war seine Schülerin. Weißt du, er hat sie in der Liebe Gottes unterwiesen. Ein paar Worte, ein paar Minuten in der Gegenwart Gottes. Er war für die Armen und Elenden da, er hat sich für sie aufgeopfert. Wenn einer die Gnade Gottes gefunden hat, dann sucht er die Gleichgesinnten. Weißt du, dann sucht er, ist irgendjemand, der genau das Feuer in sich hat, genau den Herrn liebt, genau das Gleiche will. Und du wirst merken, wenn du ehrlich bist, du wirst Gleichgesinnte finden, die Jesus lieb haben. Auch in der Kirche, sogar in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche, in allen den möglichen Freikirchen. Du wirst die finden, die gleichgesinnt sind, die den Herrn Jesus lieb haben. Und du wirst aber solche finden, die nur Böcke sind, stur und nur sich selbst profilieren wollen und ihresgleichen suchen. Weißt du, mit denen, die Schwester, die ist noch komisch, die ist noch belastet. Aber gerade für die Belasteten ist Jesus gekommen. Gerade für die Mühseligen. Gerade für die Schwachen ist er da. Gerade für die Suchenden ist er da. Weißt du, und der Herr will unseren Glauben vertiefen. Und gerade die, wo du sagst, das sind unwürdig, gerade die sollte man sich annehmen und extra belehren. Jesus belehrte sie. So auf die Seite genommen. Simon, hör mal, ich hab dir was zu sagen. Wenn einer die Gnade gefunden hat, dann suchte Nestwärme. Und das war für mich auch so in der Gemeinde. Wir waren 900 Mitglieder, eine tolle Gemeinde, große Gemeinde, einen tollen Chor, mehrere Chöre sogar gehabt, tolle Musik. Wir haben alles perfekt gehabt. Aber was dort fehlte, ist Liebe gewesen. Aber am Rande dieser Gemeinde habe ich doch ein paar Leute gefunden, die auch Jesus liebten. Du findest überall, auch in der Welt, auch unter den Türken und Moslems, wirst du Leute finden, die Jesus lieb haben. Du wirst überall Leute finden, die mehr von Jesus wollen und mehr von Jesus suchen. Jetzt läuft ein Prozess in der katholischen Kirche. Die wollen der Mutter Teresa die Seligkeit aberkennen. Die Mutter Teresa war keine Heilige und keine Selige. Warum? Die hat Medikamente, vollen Schrank von Medikamenten, Schmerzmittel gehabt und sie hat den Leuten verweigert, Schmerzmittel zu geben. Das ist jetzt rausgekommen. Hat jemand das offenbart? Von den Mitarbeitern. Verstehst du? Und jetzt ist die Seligkeit dahin. Einen vollen Schrank voll Schmerzmittel und Medikamente. Und er hat bewusst den Leuten das vorenthalten. Nein, der braucht es nicht mehr. Und vielleicht hätte manches Leben gerettet werden können. Und das sind mehr. 7 Punkte haben sie festgestellt, die Mutter Teresa nicht hatte. Und was für ihre Seligkeit und ihre Heiligkeit nötig gewesen wäre. Die war gar nicht so lieb. Die war verbittert. Und die waren nicht so glücklich, wie manche Leute es darstellen und sehen möchten. Du siehst, das kommt irgendwann mal raus. Man sieht nur das Äußere. Kalkutta, Mutter Teresa, eine Heilige. Aber sie hat letztendlich verweigert. Und sie hat den Schlüssel von dem Medikamentenschrank in die Tasche gesteckt und es kriegt keiner diese Schmerzmittel. Das ist Mutter Teresa gewesen. Und das ist ein Skandal. Wie oft braucht jemand ein Schmerzmittel? Und es wird verweigert, auch in christlichen Kreisen. Die Frommen, die Heiligen, die Seligen. Tschüss, naja, der Herr ist gut. Der Herr ist gut. Was nützt es mir, wenn der Herr gut ist und ich nichts erlebe von der Güte Gottes und mir der Schrank zugemacht wird? Ich brauche vielleicht Schmerztabletten gegen Fieber. Wie oft diese frommen Böcke in der Bibel, Jesus oder das Wort Gottes, die Propheten vergleichen, die Böcke, die die Schafe von der Herde wegstoßen und sagen, nein, ihr kommt nicht dazu, ihr habt kein Recht. Durch blöde Bemerkungen. Aber Jesus belehrte sie. Weißt du, er belehrte sie, er fertigte sie nicht ab. So viele Leute sind durch Lieblosigkeiten abgestoßen von Christen. Mit den Ellenbogen. Man ist gleich beurteilt, also, naja, die ist so und so, die ist auch komisch. Und wenn du genau anguckst, wir sind alle irgendwo vom Wickeltisch gefallen. Verstehst? Haben wir irgendwo Dachschaden. Und irgendwo sind wir gestört. Guck mal, wir kommen in die Gemeinde. Die Gemeinde, jemand schrieb mir, die Gemeinde ist ein Haufen von Chaoten. Und ich sag Halleluja. Und da kommen Leute, die durcheinander sind, die verwirrt sind. Das ist das Krankenhaus. Hier werden Menschen geheilt. Hier ist die Klinik. Hier werden sie therapiert. Das ist die Gemeinde. Und das hat Jesus getan. Er hat Menschen angenommen, wie sie waren. Er hat nicht gefragt, du musst erst mal heilig werden. Er hat sie nach und nach sie geheiligt. Nach und nach ihnen geholfen. Die Pharisäer reden richtig, aber sie leben falsch. Das, was sie taten, das war verkehrt. Ihr Leben widersprach der Theorie. Und Jesus sagte, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. In Matthäus Kapitel 23, da sagt Jesus über die Frommen. Vers 2 und folgende Verse, ich lese nicht alles, aber ja, ein Teil. Auf dem Stuhl des Moses sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Da oben an. Die wollen immer oben sitzen auf dem Stuhl. Und alles nun, was sie euch sagen, das tut, sagt Jesus. Alles, was sie euch sagen, das tut. Aber nach ihren Werken, ihrem Beispiel, sollt ihr nicht handeln. Denn sie sagen es zwar, aber sie tun es nicht. Das hat Jesus gesagt. Das bin ich nicht. Ich streite mit Jesus, gehe mit ihm vors Gericht. Sie binden schwere und unerträgliche Bürden den Leuten und legen sie auf die Menschen, auf ihre Schulter. Aber sie selbst wollen nicht einmal den kleinen Finger krumm machen. Das sind die Frommen. So steht es in der Bibel auf jeden Fall. Matthäus 23, lies mal nach. Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Und sie machen ihre Gebetsriemen breit und lang und die Quasten lang, dass sie fast den Boden streifen und so weiter lang. Damit sie sehen, wie fromm der Mann ist. Wie fromm ist. Was ist die ganze Frömmigkeit? Das ekelt mich an. Da beten sie an öffentlichen Plätzen und so weiter, damit sie ja gesehen werden. Wahre Christen beten nicht an öffentlichen Plätzen, die beten in der Kammer. Dort beten wahre Christen. Dort ist ihre Gebetszelle. Nicht irgendwo am Flughafen, dass man Tuch ausbreitet, Kompass nimmt, in welche Richtung man betet. Gott interessiert sich nicht die Richtung. Sowieso im Universum gibt es keine Richtung. Sie sitzen gerne oben an bei Tisch und in den Synagogen und haben es gern, dass sie auf dem Markt, Rabbi, Exzellenz, begrüßt werden und von den Leuten Rabbi genannt werden. Der Jesus, der hat schon was gehabt mit denen. Das sind die Frommen, arrogant, eingebildet, ich bin besser. Weißt du, eigentlich, wir sollen aufhören mit der ganzen Besserwisserei. Wir sind alles Gnadenkinder. Du wärst nicht heute Abend da, wenn du nicht Gnade bei Gott gefunden hättest. Ich wäre nicht da, wenn Gott mir nicht gnädig gewesen wäre. Ich wäre nicht da, wenn Jesus mir nicht meine Sünden vergeben hätte. Ich bin einer, der die Gnade gefunden hat. Und nur deshalb, ich bin ein Gnadenkind. Jeder, der hier sitzt und Jesus und der Predigt zuhört, ist eigentlich aus Gnaden hier. Ist nicht dein Verdienst. Du kannst nicht dich rühmen und was einbilden. Weißt du, die Frommen, sie wollen nur herrschen, kontrollieren, die anderen sind Leute, die die anderen immer manipulieren und sagen, Schwester, der Herr hat mir gezeigt, das ist die nächste Masche. Die nächste Masche. Der Herr hat mir gezeigt. Verstehst? Und dergleichen. Weißt du, der Herr kann einem was zeigen und er sollte uns viel zeigen, mit uns reden, aber das ist für uns. Der Herr hat mir gezeigt, das ist in Ordnung. Ich muss mein Leben ändern. Und nicht, der Herr hat mir gezeigt, du solltest das und das tun. Wer bist du, dass du über deinen Bruder, deine Schwester richtest und kontrollierst und sie manipulierst? Der Herr hat mir gezeigt. Der Herr liebt dich so, wie du bist. Und lass die Leute sitzen, die immer nur kommen. Der Herr hat es mir gezeigt. Du Du solltest mehr beten. Eigentlich soll der oder die mehr beten und mehr den Herrn suchen. So, sind fromme Angeber. Mehr nicht. Der Herr hat mir gezeigt. Und wenn du ein bisschen nachkratzt und nachbohrst, dann wirst du schnell merken, der Herr hat ihnen gar nichts gezeigt. Auch die, die so immer Halleluja schreien. Ein Evangelist, Schweizer Evangelist, hat die Geschichte erzählt und das hat mich fasziniert. Weißt du, da sitzt er irgendwo, das war auch, da war nicht hundertprozentiger Pfingstler, aber dreiviertel Pfingstler. Weißt du, und da sitzt er irgendwo, war eingeladen zum Kaffee trinken und da war eine Schwester. Halleluja! Der Tisch ist wunderbar gedeckt. Halleluja! Die Bedienung ist wunderbar. Halleluja! Und so weiter. Immer Halleluja, Halleluja, Halleluja. Dann sagte er, du, das reicht mir. Lieber Heiland, kannst du nicht der Schwester das Maul verbinden, dass sie nicht immer Halleluja über alles schreit? Und dann war plötzlich eine Schwester, die hat bedient und dann verschüttet einen Kaffee und gerade auf ihr Rock, auf ihr Kleid, dann sagte, kannst du nicht aufpassen, so ein Fleck jetzt auf meinen Rock? Dann sagte Samuel Fuhrer, Halleluja, ein Fleck im Kleid. Ein Fleck im Kleid. Da hat sie angefangen zu fluchen. Viele, viele, die sind immer nur Halleluja, solange es gut geht, aber ein Fleck im Kleid. Kannst nicht aufpassen, Schwester. Dann ist es vorbei mit dem Spaß und mit lustig und mit heilig und mit gesegnet sein. Da ist der Segen verflogen. Da ist nichts mehr vom Segen da. Verstehen wir was? Versteht ihr das, was mir auf dem Herzen liegt? Ich will etwas rüberbringen. Weißt du, an ihren Früchten dort sollt ihr sie erkennen. Und die Früchte ist, wenn der Sturm schüttelt, wenn Schwierigkeiten da sind, du hängst immer noch am Baum. Du hängst immer noch am Herrn. Du liebst immer noch den Herrn. Du bist immer noch auf dem Weg. Aber diese frommen Angeber, sie wollen immer besser sein als der liebe Gott. Sie wollen Gott überholen in seiner Heiligkeit. Weißt du, ihnen geht's nur ums Äußere, dass sie schön dastehen, Rabbis, intelligent sind und so weiter. Aber was sagt Jesus über diese Leute? Sie sind übertünchte Gräber. Innen drin voller Geschmeiß, voller Ungeziefer, voller toten Gebeine, voller Neid, voller Hass, voller Bitterkeit. Guck mal, so ein paar Frommen, also wie die verbittert sind oft, den und jenen, so zerstritten. Viele Christen sind zerstritten mit den Gemeinden. Die Gemeinden würden in Deutschland wachsen, wenn die Christen nicht so neidisch und eifersüchtig und bitter wären. Und jeder sucht in seine Suppe zu kochen und seine eigene Sache da durchzuziehen. Wenn sie gemeinsam, sie waren ein Herz und eine Seele, das waren die ersten Christen, bis der Teufel kam. Weißt du, die wollen nur in ihrer Meinung, so ihresgleichen, mit ihren Leuten sympathisieren. Ihnen ist es egal, was Gott darüber denkt und was Gott darüber sagt. Jesus betet, Johannes 17, auf, dass sie alle eins werden. Aber nein, was machen sie? Sie brudeln da irgendwo und schmoren im eigenen Saft, in ihrem Hauskreis und dann meditieren sie, beschäftigen sie mit sich selbst. Lass uns darüber beten und den Herrn fragen. Verstehst? Tut mir leid, aber so ist es. Sie pflegen ihr Image. Sie wollen von den Leuten gesehen werden, anerkannt werden. Sie wollen anständig sein. Ja, guck mal, wie edel der ist. Aber wenn du dich die Edel nachher anguckst, hinter der Fassade, da ist alles morsch. Das stimmt vorne und hinten nicht. Ihr Haus ist durcheinander. Ihre Seele ist konfus. Sie wissen nicht, was links und rechts ist. Sie sind nur fromm frisiert und mehr nicht. Duften wunderbar. Sehen toll aus. Sie benehmen sich wie Lämmer, aber sind reißende Wölfe. Da sind sie. Zerstören Gottes Werk. Und dann hassen sie den und hassen sie den und hassen sie den. Jesus war anders als die Frommen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Die Person, das Innere. Und wie sieht das Herz aus? Jesus hat immer das Herz angeguckt von den Leuten. Hat nicht das Äußere. Ihn hat das Äußere überhaupt nicht interessiert. Nur das Innere hat ihn interessiert. Und auch heute noch, bis heute. Die Frommen sind nur Augendiener. Verstehst du, was das ist? Sie wollen nur gesehen werden. Habe ich ja vorgelesen. Geehrt werden, anerkannt werden, auf der Straße gegrüßt werden. Alles andere ist ihnen egal. Hauptsache mein Image stimmt. Und sind so mit der Imagepflege beschäftigt. Hauptsache ich komme gut raus. So wenig wie möglich Kratzer. Gott misst mit ganz anderen Maßstäben. Sein Kriterium ist Liebe. Hast du Liebe gehabt? Im ganzen Universum gibt es nur ein Thema, das ist Liebe. Liebe. Und nochmals Liebe. Weißt du, aber wer sich selbst nicht einmal liebt, wie soll er dann seinen Nächsten lieben? Denn Jesus sagt, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber manche hassen sich selbst, verfluchen sich selbst. Sagen, wäre ich bloß nicht geboren. Das sind die Frommen. Die haben noch keine Selbstliebe, Selbstannahme erlebt, was das alles bedeutet. Wie wollen sie dann den Nächsten lieben und wie wollen sie Gott lieben? Wenn sie sich selbst nicht lieben können, sich selbst nicht annehmen können, sich selbst nicht akzeptieren können, was es auch immer heißt. Fromme, die können sich selbst nicht lieben. Also, wir als Pharisäer haben so ein schweres Los, so ein schweres Schicksal, so eine schwere Aufgabe. Ich muss mich anstrengen. Eine orthodoxe Frau kam zu mir und sagte, Pastor Matutis, Ihre Religion ist so kompliziert. Ich habe gesagt, gar nicht. Ich lebe. Und ich frage mich, was soll ich tun? Ich bete nicht, soll ich linken Fuß, rechten Fuß zuerst legen? Ich gehe. Ich gestalte mein Leben und ich nehme die Stunden, wie sie kommen. Ich diskutiere da nicht viel. Ist es Sünde? Ist es richtig? Ist es falsch? Für mich interessiert, ist Liebe dahinter? Ist Ehrlichkeit dahinter? Ist Wahrheit dahinter? Der Herr sucht nicht Perfekte. Er macht uns perfekt. Er macht uns perfekt. Wir müssen nicht ständig uns kasteien und beschneiden und verstümmeln. Nein, Gott will, dass du dich richtig entwickelst. Er beschneidet dich. Er ist der gute Gärtner. Und er weiß, was weg muss und was her muss. Weißt du, aber diese Frommen, die tun ständig Buß und Betag. Die können gar nicht genug Buß und Betag im Jahr haben. Für die tun sie Buße, für das tun sie Buße, die tun für Vergangenheit Buße, wo sie noch nicht einmal gelebt haben, wo sie nichts angestellt haben, da tun sie Buße für Holocaust und büßen da, was weiß ich, gehen nach Auschwitz oder nach Oranienburg und dann büßen sie für die Sünden ihrer Väter, die haben noch gar nicht gelebt. Also ich muss für meine Sünden büßen, okay, stimmt's. Aber nicht für die Sünden unserer Vorfahren. Jeder trage seine eigene Last. Aber das sind die Frommen, damit sie noch heiliger sind. Guck mal, wie der büßt, wie der die Last trägt für sein Volk. Schon längst vergessen, nach 70 Jahren ist sowieso alles passé. 50 ist das Halljahr, das Jubeljahr. Alles kehrt so wieder zurück, auch wenn du Schulden gemacht hast. Weißt du, das haben sie nicht kapiert, was in der Bibel drin steht. Büßen. Er rechtfertigt sich selbst, dieser fromme Mann. Rechtfertigt sich selbst. Das ist alles. Sie müssen sich immer entschuldigen für alles. Für alles. Und sie kommen nicht weiter. Sie kommen nicht über sich selbst hinaus, weil sie immer so mit ihrer Vergangenheit beschäftigt sind. Eigentlich sollen wir Christen mit unserer Zukunft beschäftigt sein und nicht mit unserer Vergangenheit. Die Sünde ist vergeben, der Schuldbrief ist zerrissen. Die Frommen können nicht einmal für sich selber sprechen. Der Priester soll für mich beten. Der Pastor soll für mich beten. Sie können nicht einmal selbst Mund aufmachen. Sie würden vielleicht ja für andere beten, aber für sich selbst sind sie nicht in der Lage, Gott zu bitten. Bitte und es wird dir gegeben. Jesus, er kam, um den Willen Gottes zu tun, ohne Rücksicht, was die Frommen sagten, ob es ihnen passt oder nicht, ob er bei den Leuten ankam oder nicht. Er kam, um den Willen Gottes zu tun. Jesus ist bei den Geistlichen durchgefallen. Wenn der wüsste, er hat genau gewusst, er wusste, was in den Menschen ist. Er wusste ganz perfekt und genau, was die Leute denken. Er kannte ihre Gedanken schon von fern, aber es ist gar nicht angekommen bei diesen Supergeistlichen. Weißt du, wenn der Herr Jesus heute kommen würde, er würde in keine Gemeinde, kaum in eine Gemeinde gehen. Er würde mehr auf die Gosse gehen und dort die Leute sammeln, die Lumpen sammeln. Jesus ist der größte Lumpensammler. Halleluja. Er sammelt die Lumpen, die Aussätzigen, die Unreinen, die Ausgestoßenen. Und für die ist er gestorben. Denen ist er nachgegangen. Er war nicht angepasst. Jesus war nicht angepasst. Total anders. Er war anders wie die Frommen. Die Frommen passen sich an. Die passen sich immer mehr an den Politikern. Wir, und schau, wie heuchlerisch doch die Juden damals waren. Wir sind des Kaisers Freund. Pilatus, wenn du den loslässt, bist nicht mehr des Kaisers Freund. Verstehst? Eigentlich wollen die auch nichts mit dem Kaiser zu tun haben, aber die heucheln, führen ein Doppelleben. Die Frommen führen ein Doppelleben. Am Sonntag sind sie Christen und am Werktag sind sie Heiden. Dann versuchen sie, der Obrigkeit zu gefallen, aber die hassen den Pilatus wie der Teufel das Weihwasser. Der Kaiphas. Der Kaiphas ist ein Heuchler. Weißt du, mit diesem Gockel, wo Petrus den Herrn verraten hat, das hat eine Botschaft auf sich gehabt. Und du wirst den Herrn verleugnen, bevor der Hahn zweimal kräht. Verstehst du, du wirst den Herrn verleugnen. Es ist verboten vom Gesetz her, einem hohen Priester in der Gegenwart oder in der Nähe des Heiligtums Hühner zu halten. Und was macht der Pilat, der Kaiphas, hat Hühner zu Hause in seinem Hof. Und er gockelt, kräht er am Hof des Pilatus, des Kaiphas, des hohen Priesters. Also so ein Heuchler. Und man hat das Grab von, oder den Schrein von Kaiphas gefunden, und der hat ein Silberstück im Mund. Oder, ja, der glaubt, was die Griechen geglaubt haben, als Fairgeld. Also total heidnisch. Verstehst du, aber da betet er für das Volk Israel, du hast Gott gelästert. Siehst du, sind Heuchler. Die leben gar nicht das, was sie sagen. Die glauben nicht das. Hör mal, viele Pastoren hier in Berlin, ich habe einige Leute, die ich auch getauft habe und so weiter aus diesen Gemeinden, da sagt, ich kann in meine Kirche nicht mehr hingehen. Mein Pastor glaubt nicht an die Auferstehung der Toten. Das ist alles nur Fantasie. Ja, was predigt er dann? Diese Kirchen sollen schnell dicht machen und die Kirchen verkaufen an Mohammedaner, dass die Moscheen werden. Ja. Für was haben wir die Kirchen? Wir wundern uns, warum die Kirchen immer leerer und leerer werden, wenn solche Dinge verzapft werden. Auferstehung, Jungfrauengeburt, das ist alles nur Mythen, Sagen, Legenden. Jesus ließ sich nicht abbringen von seiner Mission. Er ist nicht zu den Pharisäern gegangen und nicht zu einem hohen Priester gegangen. Kannst du mich nicht absegnen? Maria Magdalena hat ihn gesalbt, Christus der Gesalbte. Maria Magdalena hat ihn gesagt, kein hohen Priester, kein Bischof. Er brauchte nicht ihr Wohlwollen und ihre Zustimmung. Und wahre Gläubige brauchen nicht die Zustimmung von irgendwelchen ungeistlichen, ungöttlichen Leuten. Die dienen Gott, getrieben vom Heiligen Geist. Er war seinem Vater im Himmel verpflichtet. Und das war der große Unterschied. Bei der Kreuzigung drohte der hohe Priester und sagte, hör mal, Pilatus, wenn du den freilässt, du bist nicht mehr des Kaisers Freund. Jesus wollte kein Kriecher sein, so wie die Juden waren. Bist nicht mehr des Kaisers Freund. Weißt du, viele Fromme sind nur Kriecher, Schleimer, Radfahrer. Ob du das glaubst oder nicht, ich kann dir Namen nennen und du wärst geschockt. Jesus ist nicht gekrochen, hat ihnen nicht geschmeichelt, hat im Gegenteil ihnen sogar noch gedroht. Weh, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten. Er hat sich nicht angepasst. Er blieb der, der er war. Wahre Gläubige bleiben das, was sie sind. Und sie machen keine Kompromisse und keine faulen Kompromisse um des lieben Friedens willen. Sie gehen nicht in die Ökumene und sagen, ja, Hauptsache, wir Christen sind alle eins. Du kannst mit Ungläubigen keine Einheit darstellen. Du kannst nur mit wiedergeborenen Menschen eins werden. Und wenn du die Gemeinden anguckst, die sind nicht einmal selbst eins. Und dann wollen sie die große Einheit mit der großen Christenheit. Was der Papst da in Franz in Assisi gemacht hat, weißt du, dass sogar Buddhisten und Hindus und Moslems kamen und dann hat man das Kruzifix vom Tabernakel runtergetan und eine Buddha-Statue draufgesetzt. Verstehst du, das sind die Kompromisse. Das letzte Gebet von Franz in Assisi. Und dann wird man heilig gesprochen. Oder selig. Jesus hat keine Kompromisse gemacht. Entweder so, links oder rechts. Und wir müssen aufhören, auch wenn wir echte Christen sein wollen, kompromisslos unseren Weg mit Gott fortsetzen. Er blieb ein Original, das, was er war. Er ließ sich vom Teufel nicht in irgendeine Schablone bringen, in ein Schema pressen oder in eine Box sich einschieben. Nein, er blieb das, was er war. Was bist du? Wenn Leute mich fragen, sind Sie Charismatiker, Pfingstler, Freikirchler? Ich bin gar nichts. Ich bin Kind Gottes. Passe überall. Und wahre Kinder Gottes passen überall rein. Und die kommen überall zurecht. Und die haben keine Angst, sich irgendwie zu besudeln. Da geht man nicht hin, oder das macht man nicht, oder das tut man nicht. Jesus ließ sich selbst nicht verstümmeln. Er hat seinen Geist ganz bewusst in die Hände des Vaters gelegt. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich gebe dann meinen Geist nicht irgendjemand. Mir ist Jesus ein Vorbild. Was er nicht wollte, das will ich auch nicht. Was er nicht tat, das will ich auch nicht tun. Was er nicht war, das will ich auch nicht sein. Jesus, er blieb demütig, er ließ sich nicht erpressen, er blieb demütig. Er hat sich nicht angepasst, er sagte, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Mutti, wenn das auch dir nicht gefällt, ich muss dort sein, Maria. Ich muss den Willen meines Vaters tun. Er sagte, ich bin gekommen, den Willen meines Vaters zu tun. Und du bist auch wiedergeboren und hast dich bekehrt, um den Willen des Vaters zu tun. Du bist nicht aus einem anderen Grund hier. Das ist dein einziger Grund, um den Willen des Vaters zu tun, um herauszufinden, mein Gott, was ist dein Wille, damit dein Reich kommen kann. Und er hat konsequent durchgehalten. Konsequent. Konsequent. Er blieb seiner Berufung treu. Als Judas ihn verriet, er blieb seinen Jüngern treu, er blieb seiner Gemeinde treu, bis zuletzt. Jesus blieb seiner Gemeinde treu. Sogar als er Judas ihm den Kuss gibt und sagt, Freund, wie bist du da reingekommen? Oder wie kommst du da? Hat ihn sogar nicht gesagt, küss mich bitte nicht, du kannst mich anstecken. Nein, hat ihn geküsst, ihn lieb gehabt. Obwohl er ihn betrog, obwohl er ihm Schwierigkeiten machte, obwohl er ihm so viel Leid zufügte. Kein Mensch hat Jesus so viel Leid zugefügt wie Judas Ischariot mit dem Verrat und die frommen Sinnverräter. Judas Ischariot war der einzige Jude aus Judäa. Alle anderen waren Galiläer. Er war der einzige Jude. Der hat Zugang gehabt zu den hohen Priester. Der hat gesagt, gib mir Geld und ich werde euch in Verrat und sagen, wo er ist. Er ließ sich nicht manipulieren, unser Herr Jesus Christus. Und als die Römer, oder sich manipulieren, dass er einen Aufstand gegen die Römer startet, und so weiter. Er hätte das machen können. Jesus hat so eine Macht gehabt. Als sie ihn verhaften wollten, sagte er, ich bin's. Fielen sie wie tot zu Boden. Die Knechte des hohen Priesters und die Römer, die fielen wie tot zu Boden. Die lagen auf den Knien, auf ihr Angesicht. Ich bin es. Er hätte die Macht gehabt, sich als Messias auszugeben, die Römer aus dem Land zu jagen. Aber das tat er nicht. Denn er brachte uns keine politische Veränderung. Er brachte uns eine geistliche Veränderung. Und deshalb, wenn Leute kommen und sagen, Christen müssen in der Politik, die können in die gottlose Politik wenig ausrichten. Aber wir sollen Salz und Licht sein, da wo wir sind. Und da sollten wir leuchten. Und da sollten wir unsere Kraft beweisen und sagen, nein, du kannst diese Welt nicht verändern. Die muss dahin gehen. Und er geht den Bach runter. Aber du kannst in deine Umgebung verändern. Und zwar durch deinen Einfluss. Und es geht ganz einfach. Du musst nur widerstehen, nur die Stirn bieten. Du wirst vielleicht am Anfang verlacht, aber du hast Salzkraft. Und ein Körnchen Salz ist stärker, kann gegen 100 andere Elemente angehen. Da siehst du, was ein guter Christ ist. Also nicht das Reich Israel aufrichten und nicht die Hütte Davids aufrichten und gar nichts als von dem, das ist gar nicht mehr nötig. Jetzt wird durch Jesus was ganz Neues in diese Welt kommen und es ist gekommen. Und du siehst, ein guter Christ nimmt sich Beispiel an Jesus, an seiner Standhaftigkeit, an seiner Hingabe, an seiner Liebe, an seiner Sympathie für die Armen. Jesus hat die Sünde angenommen. In Markus 1, Vers 40 lese ich hier ein paar Zeilen, als der Aussätzige zu ihm kommt. Jesus streckte die Hand aus und berührte ihn und sagte, ich will's, werde rein. Und im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann wurde rein. Er hat seine Hand ausgestreckt. Jesu Hände sind immer noch ausgestreckt, um Menschen zu reinigen, zu heiligen, selig zu machen. Er verschließt nicht den Schrank mit den Schmerztabletten. Er sagt, nein, das ist nichts für dich. Nein, er gibt dir sogar noch doppelte Packung. Doppelpack kriegst du noch. Und wirst wunderbar bedient vom Herrn Jesus. Du und dein Haus. Und da diese liebevolle Hand berührte diesen Aussätzigen. Er hatte keine Angst gehabt vor Ansteckung. Oder vor Unreinheit, was es auch war. Er streckte seine Hand aus und berührte alle, die missbraucht sind, die vergewaltigt worden sind, die ausgestoßen wurden, die verachtet wurden, diese Aussätzigen. Und unser Auftrag auch als Gemeinde ist, mach die Aussätzige rein. Vorgestern hat jemand mir angerufen, wo ab und zu mal hier in unsere Gemeinde kommt und sagt, Pastor Matthäus, ich bin so dankbar, dass ich zu euch kommen durfte. Du hast uns so angenommen, wie wir waren. Du hast keine Ausnahmen gemacht. Weißt du, du hast nicht gesagt, du musst zuerst das und das. Du hast uns angenommen und wir sind so dankbar, dass wir im Glauben hier ein Zuhause gefunden haben und wissen, du hast uns angenommen. Und viele Menschen werden von den Religiösen nicht angenommen, nicht mehr angenommen. Aber genau das ist, was die Menschen brauchen. Nehmt euch einander an, wie Christus uns angenommen hat. Du hast uns angenommen. Das habe ich gar nicht gemerkt, dass ich dir angenommen habe. Merke ich auch gar nicht. Für mich sind Menschen willkommen. Weißt, ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Und ich weiß, was Menschen brauchen. Liebe. Anerkennung. Menschen brauchen Barmherzigkeit. Die nicht einfach, wenn du Fehler machst, einen zerdrücken. Und sagen, und noch eins im Hintern treten. Und wenn du schon rollst, weißt du, wenn du fällst, hast du genug Probleme. Du musst nur noch gehalten werden. Du hast uns angenommen. Jemand bedankt sich, wo er jetzt im Altersheim ist, im Pflegeheim ist, rief mich an und sagt, Pastor Matutis, ich bin so dankbar. Bei dir habe ich ein Zuhause gefunden. All diese Jahre, die Schwester hat eine Kinderstunde gemacht und hat ihre Arbeit hier getan und weint und erzählt mir, dass sie hier angenommen wird. 17 Jahre war sie angenommen. Niemand wollte mit ihr was zu tun haben. Die ist zu exzentrisch, die ist das und so weiter, zu lustig, zu fröhlich. Aber hier hast du mir sogar die Möglichkeit gegeben, Kindergottesdienst zu machen. Eine Aufgabe zugeteilt und hast mich nicht rausgeekelt. So viele Leute werden auf moderne Art und Weise rausgeekelt aus den Gemeinden. Jesus war immer solidarisch mit dem einfachen, armen Menschen. Er hat ihnen konkret geholfen, sie angenommen, so wie es waren, wie die Menschen waren. Er war nicht kleinkariert, er war nicht spießbürgerlich. Er war das nicht. Er war sehr großzügig zu den Menschen. Und das ist, was ich bete, worum ich ringe. Lass uns Menschen sein, die großzügig sind. Und wir müssen noch großzügiger werden. Weißt du, dass wir nicht Unterschied machen? Du bist ein Moslem. Oh Gott, lieb die Moslem. Ich bin so froh, wenn ich hier irgendwo mal draußen bin und so ein Imam vorbeiläuft, der redet mich da an. Ich kenne noch von der Kirche damals. Was wir reden? Ich habe keine Schwierigkeit, mit diesen Leuten zu reden, denn sie wollen Gott dienen. Die wollen Gott dienen. Und wenn ich angucke, weißt du, wir sind so geprägt von Amerikanismus, die sind alles Terroristen. Jeder Moslem ist ein Terrorist. Nein, das ist nur eine Verdächtigung, eine Unterstellung Satans. Die Leute wollen auch ihren Glauben leben. Und ich habe das ganz toll erlebt in Indien, als ich dort war. Wir hatten einen Gottesdienst, eine Halle gemietet, mittendrin, so wie Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, mittendrin im Stadtzentrum. Und die Christen haben ihre Tür nicht zugemacht, in einer muslimischen Gegend. In Nordindien oder Westindien und so weiter. Da, lauter Moslems sind da, die Türen offen und die Moslems gucken rein, was wir machen. Und wir haben die Hände hochgehoben, Gott gelobt und gepriesen. Wir waren richtig high im Herrn und die Predigt dann. Und weißt du, ein Moslem, der geht rückwärts raus. Wenn die reinkommen, die gehen nicht, die zeigen nicht dem lieben Gott den Hintern. Die gehen rückwärts raus. Die wissen, was sich gehört. In Karachi oder in Lahore habe ich unter Moslems, Pakistan ist ja stockmuslimisch, haben wir Gottesdienste gehabt und wir haben die Herrlichkeit Gottes erlebt. Die einen haben geplärrt und geheult, unser Prophet haben sie oder wir haben nicht aufgepasst auf unseren Propheten, den haben sie getötet, die haben geheult und wir singen Glory, Glory, Halleluja. Und es hat sich wunderbar vertragen. Und die haben reingeguckt, was da passiert in dieser Hütte. Weißt du, wir dürfen die Leute nicht verdammen. Liebt die Menschen, Jesus liebte. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, egal was, egal wer, gerettet werden und das ewige Leben haben. Weißt du, wenn wir nur denken, nur wir Weiße, nur wir Edle, nur wir Vollkommen, nur wir Gebildete, nur wir Intellektuelle, nur wir, die Aufgeklärten, die Religionsunterricht, die schon mit der Muttermilch Christentum aufgesaugt haben, nein. Die Heiden, Jesus liebt die Heiden. Und die Heiden nahmen Jesus an und da heißt es, da war große Freude im Volk. Und wer war dagegen? Die Antichristen, die Juden. Die haben da einen Streit angezettelt in Lystra oder wo auch immer war. Sei großzügig zu den Menschen. Gott liebt sie alle. Gott liebt auch die Juden. Halleluja. Auch die brauchen Jesus. Auch für die ist Jesus gestorben. Auch die sollen gerettet werden. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Keiner hat was gewusst, was er tut. Jesus hat für alle gebetet und für alle Vergebung zugesprochen. Er diente uneigennützig den Menschen. Einfach, er half, wo er nur helfen konnte. Er kann nicht überall helfen. Weißt du, wenn Leute nicht wollen, kann er ihnen nicht helfen. Aber die sich helfen ließen, die guten Willens waren. Und deshalb, wir müssen immer herausfinden, ist der Mensch guten Willens oder nicht. Will er oder will er noch nicht? Ist er schon belehrbar? Ist er schon so weit, dass er die Hilfe annimmt? Ich werde nie vergessen, als ich noch die Drogenarbeit in Stuttgart gemacht habe, da kamen welche, Pastor, kannst du uns helfen? Ich möchte clean werden von Drogen, ich möchte frei werden von Drogen. Dann habe ich ein bisschen gesprochen mit ihm und da habe ich aufgepasst, will er wirklich oder will er nicht? Weißt du, was willst du? Willst du wirklich ein neues Leben beginnen oder willst du nur ein bisschen frei werden von Drogen? Und wenn ich merkte, der will nicht, habe ich gesagt, komm, pump dich noch voll. Du bist noch nicht so weit. Du bist noch nicht so weit. Pump dich noch voll. Lass noch paar Trips, wirf noch, bis dein Verstand durchgebrannt ist. Und dann kommst, wenn du auf alle vier gekrochen kommst, dann kann ich dir helfen. Denn ich habe in meiner Therapie diese kalte Dusche gemacht. Cold Turkey. Weißt du, kalte Dusche. Weißt du, da habe ich die Leute eingeschlossen, da habe ich nur Brot und Wasser gegeben und dann saß ich und habe ich Psalmen gelesen, christliche Musik laufen lassen und die mussten sich verpflichten, bist du bereit, 3 Tage den Entzug zu machen und bist du nachher auch bereit, ein neues Leben zu leben? Und ich durfte in einem halben Jahr, ist nicht zu viel gesagt, ihr könnt in den Zeitungsarchive blättern und nachlesen, in unserer T-Stunden-Arbeit, Jesus Center in Stuttgart, in einem halben Jahr etwa 80 Leute von den Drogen weggekriegt auf diese Tour und den Leuten geholfen und den Leuten Arbeit vermittelt, eine Wohngemeinschaft gebildet. Weißt du, du kannst die Leute nicht nur erretten und zu Jesus bringen, du musst den Leuten auch Arbeit geben. Dann haben wir alte Autoreifen genommen und so Latschen gemacht und die verkauft am Flur auf der Straße. Oder wir haben dann Coca-Cola, dann habe ich mit der Firma Coca-Cola, Gott segne Coca-Cola, dann habe ich einen Vertrag gemacht, dass die Leute nehmen, ob sie durchhalten oder nicht. Manche habe ich zuerst mal, weil manche waren, die haben 10 Jahre nicht mehr gearbeitet. Verstehst du, und das musst du die Leute im Arbeitsprozess reinbringen oder wissen und so weiter. Auch wenn es durchgefallen ist und wenn sie versagt haben, einfach, okay, die drücken ein Auge zu, ich kann ein paar andere wieder schicken. Und so konnte ich den Leuten langsam aber sicher helfen. Und es reicht nicht aus, dass es nur sagt, Jesus liebt dich. Nein, ich muss auch praktisch helfen. Auch eine WG-Wohngemeinschaft bilden. Wir haben manchmal bis zu 30 Leute gehabt in der WG. Aber das ist auch alles nötig. Und du wirst manchmal geprellt und du wirst manchmal in Schwierigkeit gebracht. Du hilfst den Leuten und die Leute nützen dich dann aus und missbrauchen deine Großzügigkeit. Auch das gehört zu der Liebe Gottes, zu Christus und so weiter. Weißt du, Jesus wurde auch missbraucht. Ausgenützt. Verstehst du, sie haben sein Brot gegessen und dann am Schluss waren sie nicht mehr da. Sind gesegnet worden sind geheilt worden und da war niemand, der für Jesus aufgestanden wäre. Der hat mich geheilt. Nein, das stimmt nicht, was du sagst, lieber Vater, lieber hoher Priester. Nein, da ist keiner aufgetreten für ihn. Keiner ein Wort eingelegt. Heiden waren es, die ein Wort eingelegt hat. Hab mit diesem heiligen Gerecht nichts zu schaffen. Die Frau von Pilatus, die hat es getan. Eine Ausländerin. Die hat für Jesus gesprochen, zu ihrem Mann, verdamme nicht, verurteile nicht. Aber die Frommen, die, wenn es um Jesus geht, wenn es schlecht wird, die verkriechen sich alle wie die Maulwürfe. Die sind nicht mehr da. Die kannst du mit der Lupe suchen. Als Jesus dann verhört wurde, da war keiner. Sogar einer der Apostel, ich kenne den nicht, ich weiß nicht, wovon du redest. Und hat Zeichen und Wunder gewirkt, der hat das Brot ausgetragen. Sogar auf dem Wasser ist er gelaufen. Hat so vieles erlebt, ich kenne nicht, weiß nicht, wen. Lass mich beten zuerst mal. Und den Herrn fragen, soll ich bekennen oder nicht bekennen? Du siehst also, feig ist er geworden. Und ich sage, eines der großen Sünden der Frommen ist Feigheit. Ist Feigheit. Weißt du, das ist Feigheit. Das ist eine der großen Sünden. Wenn es darauf ankommt, sind sie nicht mehr dabei. Feig. Hoffentlich erwischt es uns nicht. Hoffentlich häng ich nicht morgen am Kreuz. Hoffentlich werde ich nicht verdächtigt und angezeigt und angeklagt. Feigheit. Gott möge uns erlösen von der Feigheit. Damit wir keine Kompromisse machen, sondern einen ganzen Weg mit Jesus gehen. Amen. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Lasst uns singen und lasst uns Gott loben und preisen. Und lasst uns die Freiheit des Volkes Gottes genießen. Und lasst uns den ganzen Weg mit Jesus gehen, auch wenn er manchmal schwierig ist. Ich sage, dieser Weg hat ein Ziel. Dieser Weg hat einen Thron. Und wir werden mit Christus regieren, weil wir hier mit Christus leiden. Wir werden erhöht werden. Deshalb schäm dich nicht. Sei nicht Feigling. Weichlinge und Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Und du solltest zu der ganz anderen Kategorie gehören. Hart für Jesus. Welch Glück ist erlöst zu sein. Wir stehen auf, preisen den Herrn und irgendwo mittendrin bringen wir unser Opfer und preisen Gott auch mit unseren Gaben.